herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Back to the Roots. Lukas und Lukas sitzen wieder zu zweit und haben einen tollen Film mitgebracht. Wir reden über The Place Beyond the Pines.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber und Lukas Gröning. Das ist meine Wenigkeit. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, es freut mich wieder hier zu sein und den Satz habe ich schon, oder was heißt, schon lange nicht mehr nach so kurzer Zeit wieder gesagt, denn es ist gerade mal eine Woche vergangen, wir sitzen schon wieder hier, ein kleines Wunder und reden über meinen Film, den ich zum Ende der Folge noch gar nicht wusste, jetzt wisst ihr ihn, jetzt wissen wir ihn, es ist The Place Beyond the Pines, der uns heute beschäftigen soll. Ein Film, der wie gesagt von mir ausgewählt wurde, der für mich interessant ist und bei dem ich es jetzt interessant finden werde, was du dazu denkst, was du davon hältst und was wir jetzt für Themen bequatschen werden. Bevor wir in den Film einsteigen,
ja.
Gibt es aber noch ein bisschen was anderes abzufrühstücken, denn es ist einiges, beziehungsweise, was heißt einiges? Es ist was passiert und es ist in einer Geschichte weniger passiert. Aber dazu kommen wir, glaube ich, jetzt.
Genau, zur Geschichte, in der ganz viel passiert ist. Ich meine, es ist jetzt eine Woche vergangen. Wir haben mit Sicherheit ganz, ganz viele Filme gesehen. Was hast du zuletzt gesehen, Lukas?
Den Film, auf den ich mich vorbereitet habe. Und dann kommt nicht so viel, eigentlich nichts.
Gut, bei mir auch nicht. Dann haben wir das schon abgehakt, sehr gut. Es ist die andere Sache, auf die du anspielst, sind natürlich die Oscars, die Academy Awards, die letzten Sonntag verliehen wurden. Oppenheimer hat ganz schön abgeräumt, habe ich gehört. Ich kann ehrlich gesagt, also wir machen das jetzt zum Thema, ehrlich gesagt, so ganz viel kann ich dazu nicht sagen. Ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen die Liste durch der besten Filme oder die Filme, die nominiert waren. So Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Barbie. Ein paar davon habe ich gesehen, also es sind noch mehr natürlich hier. The Holdovers, Anatomy of a Fall, American Fiction, The Creator. Ich habe nur eine Handvoll davon gesehen. Wie geht's dir da?
Ich habe Oppenheimer gesehen, ich habe Barbie gesehen. Das sind schon mal zwei Filme, die, glaube ich, jeweils mindestens einen Oscar bekommen haben. Aber ansonsten weder irgendwas von Anatomie eines Falls, noch The Creator, noch was gab es noch? Poor Things gab es auf jeden Fall noch. Den wollte ich eigentlich gucken, wieder nicht geschafft. Also man schafft so vieles nicht. Gerade die Filme, die dann für die Academy Awards interessant werden, kommen ja dann meistens erst nach Deutschland, wenn die Academy Awards kurz bevorstehen. Dann in den USA laufen die dann immer schon eine Weile, dann kommen sie quasi in Deutschland an und dann sind schon die Academy Awards. Das ist auf einer Seite Fluch und Segen. Also auf der einen Seite hat man die Filme dann natürlich brandaktuell im Kino sehen können. Auf der einen Seite steht man dann unter dem Druck, die dann auch sehen zu müssen, wenn man irgendwie einen Plan haben möchte. Und den habe ich leider nicht. Ich muss mich aber auch ein bisschen als da verschlafen brandmarken, was die Oscars betrifft. Ich bin da nie so hinterher. Wobei ich sagen muss, dass The Place Beyond the Pines da schon eine kleine Rolle gespielt hat bei der Auswahl. Da ja Ryan Gosling, ein Oscar-nominierter Nebendarsteller der Oscars, in unserem Film hier drin vorkommt.
Ach krass, das wusste ich gar nicht. Er war als Nebendarsteller nominiert, ja?
Er war, als bester. Das war ja, glaube ich, so ein bisschen, also was heißt Skandal, ich möchte das jetzt irgendwie überdramatisieren, aber das war ja so ein bisschen der Aufruhr. Margot Robbie hätte ja keine Nominierung für die beste Hauptrolle bekommen als Barbie.
Ach so, ganz kurz, du meinst jetzt, dass Ryan Gosling als bester Nebendarsteller für Barbie nominiert
war? Ja, genau.
Für Place Beyond the Pines?
Nichts, nein.
Okay, alles klar.
Also dachte, da kam der Film.
Weil das wäre super interessant gewesen vor dem Hintergrund, was wir noch besprechen.
Das stimmt, nein. A Place Beyond the Pines hat er, glaube ich, 2012 keine Berücksichtigung gefunden, soweit ich weiß. Ich habe mal in den Wikipedia-Eintrag geguckt, da war jetzt nichts übermäßig Namhaftes dabei. Aber nur die Sache, weil man halt weiß, hier Ryan Gosling ist für Barbie als beste Nebenrolle nominiert und so weiter und so fort. Kam der Film unter den vielen, die sich angeboten hätten, in die engere Auswahl und das ist letztlich auch geworden.
Ich fand's ganz witzig, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, dass wir beide so gut wie kein Netflix mehr schauen. Also du hast, glaube ich, noch ein Abo
da? Ich hatte, das ging über meinen alten Handyvertrag, da hatte ich irgendwie ein halbes Jahr für lau. Und das halbe Jahr ist jetzt aber gemeinsam mit Disney Plus abgelaufen. Und jetzt habe ich weder Disney Plus noch Netflix und müsste mich jetzt um beides bemühen, da ein separates Konto einzurichten, um das dann quasi wieder aktivieren zu können. Aber derzeit drängt sich da für mich nicht der Nutzen und nicht die Notwendigkeit auf, jetzt Netflix und Disney Plus nutzen zu müssen. Also bietet sich derzeit für mich nicht so an. Ich bin etwa mit Prime, ohne jetzt irgendwie unnötig Werbung machen zu wollen, mit Prime und vielleicht noch irgendwie Paramount stecke ich noch irgendwie mit einem Kumpel drin, bin ich noch aktiv. Aber ansonsten ist das heimische DVD-Regal immer noch so der Go-To-Punkt. Okay.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, was für Streaming-Dienste du eigentlich gerade abonniert hast, ohne Werbung zu machen. Bei mir kann ich auch sagen, es ist Prime, was sich ganz gut ergänzt mit dem Angebot des Lieferdienstes an sich erstmal einfach, ne? Und Mubi eigentlich. Mehr bezahle ich eigentlich jetzt regelmäßig nicht. Außer so ein paar, es gibt noch so ein paar sehr, sehr gute Streaming-Dienste, bei denen du nicht pro Monat bezahlst, sondern eben pro Film, sowas wie La Cinéthèque oder Kino on Demand oder sowas. Die sind noch sehr, sehr gut.
Aber das sind ja eher so Streaming-Dienste, jetzt nicht für diese für einen kommerziellen Film, sondern schon eher für das Indie-Kino, für das Arthouse-Kino, für kleinere Produktionen.
Könnte man so sagen. Beziehungsweise La Cinéthèque, da geht es eher um Filmklassiker, sagen wir es mal so. Also okay. Da findest du Leute wie Godard, Truffaut und so weiter und so fort. Mhm. Auch eine Angela Schanalek oder sowas ist da zum Teil vertreten zumindest. Nicht mit allen Filmen, aber die bemühen sich, glaube ich, schon, das aufzufüllen. Mhm. Wie gesagt, keine Werbung. Das klingt jetzt ein bisschen schwärmerisch gerade. Ja. Nee, es ist mir nur gerade aufgefallen, weil ich gerade sehe, dass unter den besten Filmen auch ein Film war, über den wir gerade im Vorfeld kurz so ein bisschen gesprochen haben, nämlich Die Schneegesellschaft, den es ja auf Netflix gab. Ne?
Stimmt. War der bei bester ausländischer, fremdländischer Film irgendwie nominiert?
Er war bei bester Film nominiert sogar.
Ach, sogar bei bester Film.
Dann wahrscheinlich auch bei bester ausländischer Film, ja.
Aber ja, einer der wenigen Filme, wenn das so ist, die ich gesehen habe, sogar in jüngster Vergangenheit, den gibt es ja, glaube ich, erst seit Jahresanfang dann bei Netflix. Den konnte ich mir tatsächlich noch anschauen. Den fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Ist halt ein sehr, sehr fast schon autobiografischer Film. Es geht halt um diese einzelnen Schicksale und so weiter. Und in dem Narrativ bleibt natürlich der Film und man bekommt eigentlich diesen Erlebnisbericht, der dieser Schneegesellschaft, wenn man das so sagen möchte, zuteil wurde, auf eine sehr immersive Art und Weise zu spüren. Ich denke mal, im Vergleich zu den Filmen oder zu dem Film, den es bereits gab, ich glaube Anfang der 90er gab es den Film schon mal, wurde das Unglück schon mal verfilmt, wurden hier nochmal ein paar andere Akzente gesetzt, was vor allem das Zusammenleben der Schauspieler betraf. Und auch dieses Ausgesetztsein, diesem Verlust von Intimität und Identität im Angesicht, sage ich mal, des Verhungerns und des Dahinsiechens und auch dem Verlust, sage ich mal, humaner oder evolutionärer beziehungsweise humaner Grundzüge, die dann auf einmal verloren werden, wenn es darum geht, dass man nichts zu essen hat und außer den Mann, der neben einem quasi gerade kränkelt oder so. Verstehe. Ja, also die Probleme werden dann auf jeden Fall thematisiert. Das wird super, super verhandelt, wird super dargestellt und ist auch auf eine gewisse Weise natürlich super frappierend. Und kann man sich auf jeden Fall angucken. Mhm. Guter Film.
Auch als bester internationaler Film dann dementsprechend
nominiert. Okay, internationaler
Film. Aus Spanien, wie ich gerade lese. La Sociedad de la Nieve. Wenn Nieve so ausgesprochen wird. Ich habe eine spanischsprachige Freundin, die wird mir mit Sicherheit sagen können, ob das jetzt richtig war oder ob ich mich hier wieder blamiert habe bei unseren zahlreichen spanischen Zuhörern natürlich, ne? Oder spanischsprachigen zumindest.
Gibt's die, ja?
Ja, wahrscheinlich gibt's die irgendwie. Das ist doch. Ich habe letztens auch sowas gehört, dass man mittlerweile das KI-Thema ist ja ein Riesending. Und du kannst ja mittlerweile auch Stimmen oder Audiodateien irgendwo einspeisen lassen. Mhm. Und dann würden wir zum Beispiel auf Japanisch oder Chinesisch oder Spanisch oder sowas sprechen. Also vielleicht kriegen wir dadurch eine neue Zuhörerschaft oder eine neue Zielgruppe vielleicht, die wir uns erschließen können dementsprechend.
Zielgruppen erschließen, ja. Mhm. Das ist ein wichtiges Thema, das bei uns eine riesen Rolle spielt. Wie kommen wir an noch und noch und noch mehr Reichweite?
Richtig, ja. Obwohl wir, ne, also wir produzieren und publizieren ja ständig quasi, ne, jetzt ist es eine Woche vergangen. Ne?
Ja, das stimmt.
Da sind wir schon ziemlich weit hinterher oder ziemlich stark hinterher, dass wir auch viele Leute.
Ja, ich glaube tatsächlich, auch wenn unser Podcast-Thema und unser Podcast-Grund eine Nische ist, wenn man mit den Streamern, die jetzt wie Pilze aus dem Boden schießen und super erfolgreich sind, mithalten wollen würde oder den Erfolg oder den Ertrag dahin in irgendeiner Form orientieren wollen würde, müsste man dann, glaube ich, auch wie die irgendwie dreimal täglich irgendwas von sich verlautbaren lassen. Ich glaube, einmal wöchentlich wäre, ob das jetzt FIFA-Streams sind oder eben Film-Podcasts, wäre, glaube ich, ohnehin zu wenig, wenn man, da wirklich die Schlagzahl erhöhen möchte, was Klicks, was Aufmerksamkeit, was Algorithmus und so weiter fördern könnte. Ja. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Und die richtigen Plattformen bespielen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit zwei Leuten, die Podcasts auch professionell wirklich betreiben. Und die haben ja erzählt, dass gerade dahingehend YouTube ein riesen Wachstumsmarkt ist. Hm. Also gerade Leute, die YouTube Premium haben, haben ja auch die Möglichkeit, das Handy auch in die Tasche zu stecken, schwarzen Bildschirm zu haben und dann kannst du es weiterlaufen lassen einfach. Ne? Und das funktioniert auch als Podcast wohl ziemlich gut. Ich habe das auch mal probiert und also es macht schon Spaß, sich diese Inhalte dann auch mal so zu geben, dann auf diesem Wege.
Hatten wir noch nie drüber nachgedacht, uns dem YouTube-Game zu widmen, aber ja. Man weiß, was noch kommt.
Ja. Grüße an Ping Pong Stereo an dieser Stelle. Die haben ja aufgehört letztes Jahr oder Anfang des Jahres. Nee, letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr, glaube ich, noch. Und veröffentlichen jetzt ihre Folgen auf YouTube. Also der Tom, der immer bei uns zu Gast ist. Also wenn ihr Ping Pong Stereo weiterhin hören wollt oder Stereo, besser gesagt, ne, wir sind ja hier in Thüringen, dann geht mal auf YouTube, guckt mal nach Ping Pong Stereo. Die Jungs freuen sich bestimmt, wenn sie da ein paar Aufrufe bekommen. Genau.
Coole Sache. Uns gibt's noch nicht bei YouTube.
Richtig.
Schauen wir mal. Nee, haben wir noch was? Oscars, soweit durch. Oppenheimer, hat abgeräumt, ne? 7 Oscars, krasses Ding.
Ja, absolut zu Recht auch. Ich finde, ein grandioser Film tatsächlich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr, sehr viel zum Nachdenken gegeben und gerade vor dem Hintergrund unserer globalen Herausforderung, um das mal so zu umschreiben, der richtige Film zur richtigen Zeit vielleicht auch.
Mhm. Ich habe nur einmal im Kino gesehen. Das war super. Das war ein langer, sehr langer Kinoabend. Weil da davor oder danach, das ist gar nicht mehr, noch ein anderer Film kam. Aber ist mir trotzdem in guter Erinnerung geblieben. Hat mich jetzt nicht umgehauen, wie das vielleicht ein Interstellar oder ein Dunkirk gemacht hat. Mhm. Aber eben genau diese realpolitische Dimension des Films oder diese globalpolitische Dimension, die der Film natürlich aufwirft, ist natürlich nicht zu verachten, muss berücksichtigt werden und wurde auch berücksichtigt, honoriert und hat sich damit, glaube ich, noch mal mehr Aufmerksamkeit verdienen können, als der Film ohnehin schon bekommen hat.
Ja, genau. Wir können auch mal ganz kurz so ein bisschen weitergehen. Christopher Nolan hat auch beste Regie gewonnen, dann natürlich für Oppenheimer. Cillian Murphy war der beste Hauptdarsteller. Beste Hauptdarstellerin fand ich sehr schön. Emma Stone für Poor Things habe ich im Kino gesehen, hier im Kinoclub in Erfurt. Ganz, ganz großartig, ganz, ganz toller Film. Schaut euch den unbedingt an, wenn ihr die Chance dazu habt. Hat, glaube ich, auch bei Kostümen und so weiter richtig abgeräumt. Bester Nebendarsteller, auch aus Oppenheimer natürlich, Robert Downey Jr. Beste Nebendarstellerin, Davin Joy Randolph. Aus The Holdovers, ein Film, den ich jetzt nicht gesehen habe persönlich. Und noch so ein paar andere. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht alles so verfolgt, ehrlich gesagt. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, die du mir mal hier vor dem Gespräch offiziell, vor der Aufnahme gestellt hast. Hast du die Oscars eigentlich mal live verfolgt?
Noch nie, nein. Immer am Morgen danach, da dann schon, da guckt man sich dann die Ausschnitte an, da guckt man sich dann die Mitschnitte an, die Interviews und so weiter, die dann eben da schon ausgewertet werden und dann eben die Listen. Und wenn man das ganz unromantisch machen möchte und wirklich nur die knallharten Fakten sehen möchte, dann schaut man sich irgendwie, keine Ahnung, Montagmorgens beim Frühstück mal schnell die Liste durch und denkt so, ach ja, hier, passt, okay. Und dann ist das Ding aber auch schon wieder gegessen. Also das ist jetzt nicht so groß in meiner Aufmerksamkeit. Auch wenn es schon interessant ist. Ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt, dass ich es nie gucke. Wenn es jetzt zur Primetime kommen würde, ja, da würde ich wahrscheinlich schon eher mal zur deutschen Primetime kommen würde, würde ich wahrscheinlich schon eher mal reinschauen. Schon ganz interessant, mal so dieses Karussell der Stars da zu sehen. Wenn da einmal die Kamera irgendwie in die Masse hält, dann siehst du auf einmal sofort, keine Ahnung, 15 Gesichter, die du kennst. Und die Dichte an Stars zu sehen, die dann da ja schon irgendwie miteinander umgehen müssen, sich gegenseitig huldigen und lobpreisen. Das ist alles schon eine schöne Sache. Gut, dass es sowas gibt. Für den Film auf jeden Fall gut, dass es sowas gibt. Aber geguckt habe ich das wirklich, ehrlich gesagt, noch nie. Du schon, ne?
Ich schon, ja. Also vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung, unbekümmert war und die Oscars für eine wirklich wichtige Veranstaltung im Bereich Film hielt. Das hat sich jetzt die letzten Jahre so ein bisschen geändert. Ich habe es tatsächlich vor 2-3 Jahren, glaube ich, noch mal gesehen. Und da ist das Interesse aber auch nicht so auf dem Thema gewesen, okay, was sind jetzt hier, was wird jetzt hier als bester Film ausgezeichnet oder sowas, weil die Filme, die ich damals schon mochte, die haben es da nicht hingeschafft. Ja. Die wurden da nicht mal nominiert. Ich habe mich eher dafür interessiert, wie dieses Ganze drumherum ist, was so showmäßig gemacht wird und so, ne? Und das ist ja, da gab es dieses Jahr wohl nicht so viele interessante Highlights. Ich glaube, was so ein bisschen rausgestellt wird, ist die Barbie-Nummer von Ken, sag ich schon. Die
ja, Ryan, stimmt ja.
Ja. Ja, genau. Ryan Gosling, der bei uns auch heute eine Rolle spielen wird, der hat da den Song I'm Just Ken gesungen. Mhm. Und was ich noch sehr interessant fand, ich habe es bis jetzt leider noch nicht geschafft, das zu sehen, aber ich habe gehört, Al Pacino hat einen Oscar verliehen. Und es ist ja normalerweise so, dass die Preisverleiher, die treten da ran, sagen kurz was und dann kommt erstmal, hier sind die Nominierten.
Ja.
So, ne? Und Al Pacino hat einfach da rangetreten, hat den Umschlag geöffnet, hat gesagt, ja, Oppenheimer. Ich glaube, es war sogar bester Film oder bester, oder was, Cillian Murphy als Hauptdarsteller, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das fand ich gut. Und das trägt auch, das haben die lieben Kollegen bei Fugengold auch ganz gut festgestellt, das trägt auch so ein bisschen zur Entspannung, glaube ich, bei, dahingehend, dass das ja schon eine Verleihung ist, die sich unglaublich lang zieht über so einen Abend, über mehrere Stunden teilweise. Und es war eigentlich ganz erfrischend, da einfach mal, dass Al Pacino da einfach mal sagt, ja komm, lass uns kein Tamtam drum machen, hier, Oppenheimer ist bester Film, zack. So, ne? Und die nächsten bitte. Ne? Mhm. Ihr wisst doch alle die Nominierten, ne? Könnt euch diese Clips angucken, das steigert vielleicht nochmal die Spannung.
Ja.
Aber ey, mein Gott.
Ne? Ja, das Ganze zu beschleunigen tut dem auf jeden Fall, denke ich mal, punktuell keinen Abbruch. Ich weiß auch nicht, warum so eine Show irgendwie 5-6 Stunden gehen muss. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch ganz viel Werbung zwischengeschaltet werden muss. Wenn die Acts super wären, ich habe ja auch nur, wie gesagt, den Auftritt Ryan Goslings gesehen. Das war okay, das war ja 1:1 die Nummer, die er ja ohnehin in Barbie da schon choreografiert hat. Das hat er gut gemacht. Finde ich auch super, dass das da nochmal irgendwie Platz fand. Was ich noch mitbekommen habe, ist, dass John Cena irgendwie dazu verdammt wurde, sich auf der Bühne auszuziehen, nackt hinzustellen. Ach ja. Okay. Splitterfasernackt in seinem Adams-Kostüm, sieht wirklich für sein Alter, also physiognomisch noch hervorragend aus, einer super Verfassung der Mann, wie zu besten WWE-Zeiten, okay. Da gibt er sich keine Blöße, in welchem Kontext das jetzt stand, kann ich aber auch jetzt gar nicht sagen, ob er irgendjemanden nominiert hat, auf jeden Fall stand er wirklich mit einem Manuskript vor der Genitalzone.
Aber ansonsten, wenn John Cena da antritt, ich habe mich jetzt nicht informiert darüber, da macht er doch bestimmt einen Film demnächst. Oder kommt doch bestimmt jetzt die nächsten Tage irgendwie ein Trailer zum neuen John Cena-Film raus oder so. Suicide Squad 2 oder sowas.
Könnte sein. Es muss irgendeinen Grund geben, dass John Cena sich dazu nötigen ließ, so eine Show abzuziehen, sich da wirklich nackt, splitterfasernackt hinzustellen. Keine Ahnung, habe ich nicht näher verfolgt. Ich weiß gar nicht, was der letzte Film von und mit John Cena war. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Fast and Furious 10 war oder so. Da hat er auf jeden Fall mitgespielt.
Ach, da war auch mit dabei, okay.
Ja, das müsste vielleicht so der aktuellste, namhafteste Titel sein. Ja. Aber ansonsten ist er noch nicht in der erlauchten Riege der Hollywood-Stars angekommen, die irgendwie in dem Bereich kommen könnten, die Aufmerksamkeit der Academy zu erlangen. Ja. Da muss er dann sich dann halt ausziehen, um da mal auf die Bühne zu gehen.
Ja, ist noch kein Dwayne Johnson, der
noch nicht
so viel Kohle mittlerweile
verdient. Gibt's auch noch.
Genau. Ja. Ja. Genau, also ich hatte ansonsten nichts. Ich fühle mich nicht qualifiziert genug, auch weiter über die Oscars zu reden, ehrlich gesagt. Ich habe dafür zu wenig gesehen von der Liste.
Ja, genau, ansonsten, das kann man ja alles nochmal irgendwie nachvollziehen. Da wird sich ja in Unmengen drüber ausgetauscht und drüber debattiert, was dann letztlich gerechtfertigt war und was nicht. Denk mal, wird alles schon so seine Richtigkeit haben. Muss keiner hungern und es muss, glaube ich, keiner irgendwie am Hungertuch nagen, nur weil er da jetzt 1-2 Titel zu wenig bekommen hat. Auf jeden Fall die Filme, die dort genannt werden in die Kategorien, die wichtig sind, kann man sich aber, denke ich, schon mal angucken, werde ich auch noch nachholen müssen. Allen voran Poor Things, der mich schon interessiert. Gucken wir mal, wann das sein wird. Vielleicht findet er auch nochmal irgendwie einen Weg in den Podcast, wenn wir mal über Lanthimos sprechen. Auch ein interessanter Regisseur, der hier noch gar keinen Anklang fand. Der hat ja noch irgendwie, ich weiß gar nicht, The Lobster hat er gemacht.
The Lobster, Dogtooth, Killing of a Sacred Deer, genau, The Favorite. Ja. Das sind so die, die mir jetzt ad hoc einfallen. Mhm. Ja, genau. Hab keinen davon gesehen. Doch, Dogtooth habe ich gesehen. Das stimmt nicht. Das war so aus der früheren Phase, als er noch vordergründig in Griechenland Filme gemacht hat. Ja, genau.
Okay.
Ja, kenne nur die Namen. Ich fand das ganz witzig. Ich war letztens ja zu Poor Things im Kino und habe dann mit einem Kumpel so ein bisschen über den Film gesprochen. Und dann sagt dieser Kumpel zu mir, ja, der hat mich irgendwie an so andere Filme erinnert, die ich letztens gesehen habe. Sowas wie Killing of a Sacred Deer oder The Favorite habe ich auch zusammen mit meiner Freundin geguckt oder mit meiner Frau in dem Fall. Und da musste ich mir erstmal sagen, ja, das ist auch der gleiche Regisseur. Und das wusste er nicht. Er hat zufällig hintereinander weg diese Filme gesehen, ja, aber wusste nicht, dass Yorgos Lanthimos dahinter steckt. Das war ein sehr lustiger Moment
für mich. Aber gut, dass er dann doch irgendwie eine Ähnlichkeit erkannt hat.
Absolut, ja.
Das ist stark.
Ja, spricht für Lanthimos als Auteur.
Ja.
Sozusagen, ne? Der hat das ein paar Gemeinsamkeiten auf seinen Film vereint. Genau, also, reden wir über The Place Beyond the Pines.
Machen wir. Super gern, ja. Ein Film, den ich schon einige Zeit kenne. Ich kenne ihn seit 2012. Ich habe ihn weder im Kino gesehen, noch irgendwie kurz danach. Aber ich denke mal, so seit, ich glaube, 2017, 2018, begleitet er mich relativ regelmäßig. Fand relativ früh den Weg in mein DVD-Regal. Und ist immer ein Film gewesen, an den ich gern, vor allem sehr gern gedacht habe, den ich jetzt auch wieder gern geguckt habe, und der mir aus vielerlei Gründen viel Spaß macht, so viel Spaß, dass ich eben mit dir darüber reden möchte. Soll ich mal was zur Handlung sagen?
Ja, sehr, sehr gerne. Erzähl mal, worum geht's denn in The Place Beyond the Pines? Hast du wieder so einen Text zurechtgelegt?
Nö. Ich würde jetzt einfach mal so frei aus der Lameng.
Okay,
gut. Ein bisschen was zum Film erzählen, falls du irgendwo einschreiten möchtest, weil ich irgendwas vergessen habe oder so. Ja. Kannst es gern machen. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal so einen ganz kurzen Abriss.
Genau, ich würde nur sagen, dass wir, glaube ich, auch jetzt schon, macht es tatsächlich Sinn, einen Hinweis zu geben und zu spoilern. Mhm. Also vielleicht spoilern wir diese Handlung gleich mal komplett, weil dann können wir leichter drüber reden dann in der Folge. Also gerne, schieß los, mach.
Ja, also, ja, wir begleiten sofort zu Anfang die Figur Luke Landon, ein gut aussehender, tätowierter, muskulöser junger Mann, der ja sein Auskommen als Motocross-Fahrer verdient. Und ja, dieser ist derzeit als Artist zur Zeit des Films in einer Stadt, die wirklich einen schwierigen Namen hat. Fällt der Name der Stadt gerade gar nicht ein. Können wir noch mal?
Das habe ich nicht auf dem Schirm, da gucke ich mir das kurz an. Schenectady,
glaube ich.
Schenectady,
irgendwie okay. So, ja.
Im Bundesstaat New York.
Genau, und ist da eben als Schausteller, Mitglied einer Schaustellerei und ja, als erfolgreicher, wahrscheinlich als Main-Event-Motocross-Fahrer, der dort auch Autogramme gibt, den man kennt, der dort eine Persönlichkeit darstellt und schon sich einen gewissen Namen verdient gemacht hat, aber ja, durch eine wahrscheinlich flüchtige Liebelei ein Kind hat, von dem er bis dahin nichts wusste, als er das mal so durch Zufall entdeckte, als er bei dieser Frau vorbeiging, die Frau gespielt von Eva Mendes, heißt hier im Film Romina Gutierrez, wahrscheinlich ja mexikanische Abstammung, könnte vielleicht nochmal interessant werden, wenn wir drüber sprechen wollen. Genau, und als er dann von diesem Kind in Kenntnis gesetzt wurde, brennt so ein bisschen bei ihm das Feuer los. Er möchte ja für das Kind sorgen, er möchte für das Kind da sein, möchte diese kurze Bekanntschaft vielleicht doch nochmal aufleben lassen, dass dort vielleicht was Tieferes, was Tiefgründigeres daraus entsteht. Er kündigt seinen Job als Motocross-Fahrer, versucht in eben jener Stadt Fuß zu fassen, zu arbeiten. Das Ganze ist nicht so einfach. Allen voran hat Romina auch noch einen Freund, einen Mann, in dessen Haus sie wohnt, zusammen mit ihrer Mutter und wie gesagt dem Kind. Und damit eröffnen sich für Luke gewisse Schwierigkeiten. Er muss vor allem an Geld kommen. Und da trifft er einen bis dahin noch unbekannten Mensch aus der Werkstatt, einen ja richtig alteingesessenen Handwerker, der die Stadt kennt, der die, sag ich mal, Stadtkultur kennt, der weiß, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Und der kommt auf die Idee, dass man super schnell Geld verdienen kann, indem man Geldbanken ausraubt. Und das machen die beiden dann auch erstmal super erfolgreich. So lange, bis sein Kumpel aussteigt und sagt, nee, hier, mach da nicht mehr, ich bin nicht mehr dein Fahrer, ist mir alles zu heiß. Du warst jetzt eine gewisse Zeit lang im Knast, weil du irgendwie gewalttätig geworden bist, ich musste dich rauskaufen, du bist irgendwie auf dem Zettel der Polizei, können wir so nicht mehr machen, ist alles zu auffällig und zu heiß. Luke lässt sich davon nicht beeindrucken, will nochmal so einen kleinen Heist auf eigene Faust probieren und der geht schief. So schief, dass Luke tatsächlich, und das ist jetzt der super Spoiler, stirbt. Er wird erschossen von einem jungen, gut aussehenden, ebenso gut aussehenden Polizisten, der von Bradley Cooper gespielt wird. Und
Avery Cross.
Avery Cross, genau, ist der Name der Figur. Und damit endet auch schon sozusagen der erste Akt, könnte man sagen. Avery Cross wird dann noch an so eine kleine Verhandlung berufen, muss sich da noch rechtfertigen, wie er denn einen Zivilisten erschießen kann, wie die ganze Situation zustande kam. Man bekommt schon so langsam mit, dass auch diese ganze Polizeibehörde nicht so ganz koscher ist.
Genau, ich muss ganz kurz einhaken. Man muss dazu sagen, dass zwei Schüsse gefallen sind in der Auseinandersetzung zwischen Avery und Luke. Und zwar hat Avery zuerst Luke angeschossen oder erschossen sozusagen und danach ging noch ein Schuss ins Bein von Avery, ne? Das muss man vielleicht dazu sagen. Also er hat ihn sozusagen zuerst angeschossen, genau, was zum Tod geführt hat, und danach kam noch ein Schuss aus der Pistole von Luke, während er ein Fenster runterfiel.
Richtig, aber für die Öffentlichkeit hatte man das Ganze dann so dargestellt, dass zuerst Luke den Schuss abgegeben hätte, damit das alles irgendwie wasserdicht ist und keine Kritik zulässt, dass man jetzt irgendwie vorschnell auch noch einen weißen Zivilisten ermordet, der erstmal Verdächtiger ist. Ja, genau. Dann findet so ein kleiner Cut statt, es vergeht einige Zeit und in dieser Zeit macht es Avery zum Staatsanwalt. Und ist Staatsanwalt, ist da Vorsteher in seiner Stadt und ist dort ein relativ, hohes Tier bei der Polizei oder bei der Anwaltschaft und hat noch einen Sohn, der, ich glaube, zu dieser Zeit inzwischen dann müsste so 17, 18 sein ist. Und dieser Sohn trifft auch zu eben jener Zeit auf einen anderen Sohn namens Jason. Und dieser Jason war der Sohn von Luke oder ist der Sohn von Luke Lenton. Und die beiden Söhne laufen sich dann ebenfalls über den Weg und haben so eine kleine Kumpelschaft, tasten sich so gegenseitig ab. Der Sohn von Cross ist neu in der Stadt, möchte zu seinem Vater ziehen und so weiter. Die Eltern hatten sich in der Zwischenzeit getrennt. Und auf jeden Fall kommt es dann irgendwie zum Showdown, zum Konflikt, dass die beiden Söhne dann gegenseitig davon in Kenntnis gesetzt werden, dass die beiden Väter sich wohl durch einen relativ bekannten, medial aufgeladenen Konflikt gut kannten, der zu dieser Zeit schon wieder abgeflacht war. Aber als es dann sowohl Cross-Sohn als auch Luke-Sohn mitbekommen haben, entbrannte dann auch nochmal so eine kleine Katharsis zwischen den beiden. Alex Cross kroch nochmal zu Grabe, gestand nochmal seine ganze Schuld ein, die er über die 15 Jahre mit sich trug, gegenüber des Todes von Luke Lenton. Der junge Jason, der seinem Vater schon irgendwie nacheiferte, für den sein Vater, sein leiblicher Vater, dann schon irgendwie immer so eine Sagenfigur, so ein Mythos war, über den man viel in der Stadt erzählte, dass er wirklich ein begnadeter Motorradfahrer war. Und einfach so ein toller Kerl, der sich ein bisschen das Leben verbaute. Dem eiferte er nach, kaufte sich dann, glaube ich, zum Abschluss ebenso ein Motorrad. Das war keine Motocross, sondern ich glaube so eine einfache Honda-Maschine. Und zog ebenfalls damit von dann, um dann vielleicht nochmal die Freiheit, die sein Vater empfand, über eine längere Lebenszeit hinweg nachempfinden zu können. Das sollte jetzt ungefähr die Dreiaktstruktur des Filmes darstellen. Also wir sehen den Film einmal aus der Perspektive Luke Lentons, die erste Dreiviertelstunde. Dann, ich glaube, so die nächste, vielleicht auch halbe Stunde, aus der Sicht von Alex Cross, der dann, in der Polizeibehörde für ein bisschen für Aufsehen sorgt, sich unbeliebt macht. Und dann sind eben nochmal die beiden Söhne, 15 Jahre später, die Akteure im Film. Und das ist schon eine Struktur, die erstmal irgendwie irritiert, die erstmal jetzt nichts großartig Besonderes ist, aber vielleicht so erstmal nicht erwartbar war. Und da muss man sich dann auch erstmal stellen, die muss man natürlich erstmal nachvollziehen können, dass man hier über den Film hinweg quasi drei kürzere Filme erzählt bekommt. Genau, so viel erstmal dazu. Ich würde dich jetzt einfach erstmal fragen, wie erging es dir denn mit dem Film? Du kanntest den da, glaube ich, noch nicht.
Ich kannte den nicht, nee. Es war erstmal ein Film, also ich finde den Film sehr, sehr gut, muss man erstmal dazu sagen. Ich fand viele Aspekte daran interessant. Ich hätte mit diesem Twist nicht gerechnet, dass die Hauptfigur von Ryan Gosling, also Luke, so abserviert wird und nicht, oder stirbt. Abserviert ist ein bisschen hart, also ist es ja nicht. Und dass es dann so weitergeht, indem wir dann der Perspektive von Bradley Cooper, von Avery folgen. Und dann aber auch nochmal dieser Punkt, dass es nochmal nach 15 Jahren einen weiteren Teil gibt, in dem diese beiden oder in dem auch Avery dann eigentlich wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerät und zwei andere Figuren eher in den Vordergrund, beziehungsweise ich würde sagen eher eine, aber darüber können wir gleich sprechen. Ich fand diesen Film extrem spannend, weil ich mir die ganze Zeit eine Frage gestellt habe, irgendwie kennst du das, du weißt, wie dieser Film so einigermaßen gemacht ist in diesem Sinne, du kannst die Struktur verstehen und dennoch hast du sowas eigentlich noch nicht so wirklich gesehen. Irgendwie gab es die ganze Zeit Irritationsmomente, wo ich mir dachte, warte mal, warum kommt mir das so unbekannt vor? Warum sehe ich hier eigentlich doch relativ klar einen Hollywood-Film, bei dem mir relativ viele Sachen auffallen, die auch bei anderen Hollywood-Filmen gemacht werden. Also ganz platt schon mal einfach, dass wir hier relativ viele Stars einfach haben. Ne? Du hast es aufgezählt, Ryan Gosling, Bradley Cooper. Die waren jetzt 2012 vielleicht noch nicht diese absoluten Megastars, aber das waren Leute, die kannte man auf jeden Fall. Bradley Cooper mal mindestens durch Hangover. Ich weiß nicht, was er davor gemacht hat. Bin mir gar nicht sicher, ob American Sniper zum Beispiel davor oder danach war. Das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Ryan Gosling hat ein Jahr davor erst in Drive von Nicolas Winding Refn mitgespielt. Kannte man vielleicht auch aus so Filmen wie Half Nelson, Inside a Skinhead. Oder romantischen Komödien, oder nicht Komödien, aber so Romantikfilme wie Blue Valentine zum Beispiel.
Ja.
Übrigens auch die gleiche Produzentin, die auch in Blue Valentine dabei war. Und Blue Valentine ist ja auch...
Ist ja auch vom Regisseur.
Genau, richtig.
Derek? Tja, jetzt können wir streiten.
Ich würde sagen, Sion France.
Ja.
Sagt es, seht es uns nach. Nicht geschaut, wie der Typ ausgesprochen wird.
Mhm. Genau. Könnte Sinn machen, wenn der Mann ein Kanadier ist, dann würde dieser französische Einschlag auf jeden Fall... könnte das zutreffen, dass der Mann Sion France heißt?
Ja, genau.
Oder Sion France.
Sion France vielleicht auch, ja. Genau. Das könnt ihr dann uns in den Kommentaren und bei unserem Instagram-Beitrag dann beantworten. Genau, Dreiaktstruktur kennt man auch. Man kennt natürlich diese ganzen Stars irgendwie. Auch Eva Mendes sei hier natürlich erwähnt. Auch Ray Liotta, ganz, ganz wichtig, der dann im zweiten Akt eine große Rolle spielt. Zu was er beiträgt, können wir dann noch sprechen. Aber das ist... Mahershala Ali.
Auf jeden Fall.
Sehe ich hier gerade noch. Ist ja vor allem durch, ich glaube, True Detective in der zweiten Staffel spielt er mit.
Genau, natürlich, Green Book.
Genau, The Green Book. Genau, das war später dann nochmal. Aber stimmt. Aber vor allem auch durch, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, auch so eine HBO-Serie, die super gehypt ist.
The Wire?
The Wire, natürlich, richtig, ja. Ich glaube, da, oder ist er da dabei? Oder verwechsel ich das gerade mit...
Ah, ist das egal. Ist auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche HBO-Serie, wo Mahershala Ali, glaube ich, mitspielt.
Ah, okay, alles klar. Falls nicht, seht es uns nach.
Ja.
genau, ganz, ganz viele Stars. Ben Mendelsohn ist auch... kannte man damals, glaube ich, jetzt in der breiten Masse nicht so. Mittlerweile hat man das Gesicht mal mindestens durch die Star-Wars-Verfilmungen, die neuen, gesehen. Genau, also so ein Haufen Leute, die man so kennt. Auch von der Machart her ist das irgendwie relativ so, wie ich einen Hollywood-Film ja auch einigermaßen erwarte. Also Establishing Shots, dann Dialoge, die im Schuss gegen Schuss gewählt werden, oder beziehungsweise stilistische Mittel, die mehr oder weniger der Handlung oder der Psychologie von Figuren folgen. Also zum Beispiel, dass in Gesprächen, dass sich Menschen isoliert fühlen, dass man eine lange Brennweite benutzt, die dann nah an die Leute rangeht, sodass der Hintergrund dann so ein bisschen blurry wird und so. Ne? Das kennt man halt. Oder auch in einem Zwiegespräch zwischen Luke und Romina war das auch so, dass der Hintergrund sehr, sehr stark geblurrt ist in so einer Bar, in diesem Café, in dem sie arbeitet. Ja. Das ist auch einmal sehr auffällig. Aber gerade in diesem ersten Akt, der hat mich gerade durch seine Farblichkeit... Durch den Einsatz von vor allem intradiegetischen Lichtquellen sehr, sehr stark affiziert. Also dass zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, das Bremslicht eines Autos aufleuchtet, was dann wiederum ein Leuchten auf dem Gesicht des Charakters oder der Figur dann eben nach sich zieht. dass man es mit sehr körnigem Filmmaterial zu tun hat, was so ein bisschen indie-mäßig wirkt, dass man, oder generell auch indie-mäßig, das ist ja einer der Punkte, die wir im Vorgespräch oder in diesen Vorpunkten hatten, dass das so ein Film ist für mich, der so ein bisschen changiert zwischen klassischem Hollywood-Film und Indie-Film, also auch zum Beispiel, was den Einsatz von Handkameras angeht, also dass Handkameras immer wieder irgendwelchen Leuten folgen, gerade in dieser Verfolgungsszene ist das so, ne? Aber auch in ganz anderen Situationen, wenn Avery Cross im zweiten Abschnitt immer so durch das Polizeirevier geht, ist das eine Handkamera, die ihm folgt, aber keine Steadicam, die mehr dafür sorgen könnte, dass das Bild ein bisschen ruhiger ist im Großen und Ganzen, ne? Sondern es geht hier schon darum, so einen gewissen Realismus-Effekt irgendwie vorzurufen. Und diese Dichotomie fand ich extrem spannend und hat mich über den Film hinweg getragen. Genauso wie natürlich die Art und Weise, wie dieser Film einen emotional auch sehr, sehr stark durchaus berühren kann. Ne? Also durch verschiedene Aspekte, auf die wir gleich kommen können. Zum anderen aber auch durch so Sachen, die man auch aus klassischem Hollywood-Kino durchaus kennt, wie eben einer sehr starken Psychologisierung der Figuren, das hatte ich schon so ein bisschen anklingen lassen, und auch sehr expressionistischem Schauspiel teilweise. Ne? Also, dass man das Leid von Menschen wirklich mal so miterleben kann. So. Ja, genau. Das waren so die Hauptpunkte erstmal, die mich fasziniert haben oder so getragen haben durch den Film. Ja. Danach noch natürlich ein bisschen drüber nachgedacht, über einige Motive, aber über die sprechen wir gleich.
Würdest du den Film als klassischen Hollywood-Film einordnen? Oder würdest du ihn eher als Hybrid, würdest du ihn als Indie-Produktion klassifizieren? Hat's ja schon gesagt, dass es, also ich denke mal von vorne weg für die Zuhörerinnen und Zuhörer, um das Ganze mal einzuordnen, ich glaube persönlich schon, das Ganze wird ein Hollywood-Film sein. Ich glaube, der hat irgendwie 15 Millionen Euro gekostet, 15 Millionen Dollar. Das ist natürlich schon eine Stange Geld. Gerade für das Jahr 2012 war das für vielleicht so ein Melodram. Ob es ein Melodram ist, kann man sicherlich auch nochmal klären. Ist schon einiges an Geld. Und ich glaube, von vornherein kann man erstmal sagen, okay, es handelt sich hier um einen Hollywood-Film.
Ja.
Würdest du das frank und frei bestätigen?
Das würde ich frank und frei bestätigen. Es ist ein Hollywood-Film. Es ist aber ein Hollywood-Film, der sich in einer gewissen Indie-Blase doch mit auffällt oder Indie-Elemente mit reinbringt, die ja gerade Anfang der 2010er dann auch nochmal so ein riesen Ding waren. Also dass Indie-Produktionen nochmal viel, viel stärker nach oben gekommen sind. Oder Ende der 2000er eigentlich erst, wenn man es ganz genau nimmt. Durch so Leute wie, wir hatten bereits drüber gesprochen, Greta Gerwig oder Noah Baumbach, Frances Ha hatten wir hier schon mal als Thema. Da gibt es auch so ein paar Sachen, die oder stilistische Mittel, die dieses Indie-mäßige sehr, sehr stark hervorheben. Und das findet man hier auch. Also der Verzicht auf besonders ausgefeilte es sind schon ausgefeilte Szenen, die hier hergestellt werden, aber auf stilistische Mittel oder technische Mittel, die eigentlich sonst nur in einem Hollywood-Film mit richtig viel Geld realisierbar wären.
Ja.
Also man sieht hier keine Kran-Shots zum Beispiel oder sowas, ne? Dass man irgendwie sich einen Kran nimmt und dann von oben mal so richtig stark die Figuren filmt oder eben Steadicams oder sowas, die ja auch irgendwie teuer sind, ne? Sondern das ist ein Film, der sich sehr stark begrenzt oder beschränkt, sagen wir es mal so, auf Handkameras und auf statische Einstellungen, wo man die Kamera einfach auf ein Stativ gestellt hat und dann diese Szene eben ruhig abgefilmt hat, sagen wir es mal so, ne? Und dann schneidet man hin und her, hat eben wieder Stative genutzt, um das Bild einigermaßen ruhig zu halten. Aber immer dann, wenn es in Bewegung geht, nimmt man eben keine Steady, sondern eine Handkamera. Das sind so klassische Elemente, die ich einem Indie-Film auch zuordnen würde. Und natürlich der Verzicht auf Lichtquellen, die nicht Teil der Diagese sind, sozusagen. Ne? Kein kompletter Verzicht, aber ich finde schon, dass die Lichtquellen hauptsächlich so innerdiegetisch stattfinden. Durch Licht, was von außen durch Fenster reinstrahlt oder eben die angesprochenen Bremslichter oder das Riesenrad, ne, was den Hintergrund beleuchtet, hinter Ryan Gosling relativ am Anfang, sowas. Ja.
Der Film ist jetzt in drei Teile unterteilt. Würdest du dieses Indie-eske allen drei Teilen zuordnen oder würdest du da Unterschiede machen und sagen, ich sag mal, wir sagen jetzt mal dazu Akte im ersten Akt, ist vielleicht durchaus dieses Arthausige noch eher verankert als vielleicht im zweiten und im dritten, die dann vielleicht eher auf Spannung, auf Suspense und vielleicht Narration setzen als jetzt emotionalisierende Darstellung oder einer gewissen metareflexiven Aufarbeitung, die ich gerade im ersten Akt sehen, beziehungsweise die ich den ersten Akt interpretieren würde, worauf ich dann gerne noch eingehen möchte. Aber das jetzt erstmal als Frage. Bestehen da Unterschiede, stilistische?
Es gibt gewisse stilistische Unterschiede, nicht komplett, aber ich würde sagen, dass diese stilistischen Unterschiede, die es gibt, die sich vor allem in der Beleuchtung und in der Dunkelheit, würde ich sagen, feststellen lassen, ne? Also Schattierungen und so weiter, dass die sehr, sehr stark an bestimmte Lebensrealitäten festgesetzt sind oder festgelegt sind. Und auch, Farben hatte ich schon gesagt, die Dunkelheit, die sich findet. Und eigentlich die stilistischen Mittel, wie eben Handkamera und diese starren Einstellungen, die bleiben eigentlich gleich. Aber ich würde sagen, dass sich gewisse Szenarien, gewisse Farben vor allem auch, also vor allem die Dominanz der Farbe Blau im zweiten Akt, werde ich jetzt vor allem hervorgehoben, dass das sehr stark kodiert ist. Aber es gibt auch zum Beispiel im zweiten Akt Einschübe, in denen Figuren zum Beispiel bei Nacht von Straßenlaternen beleuchtet werden und du dadurch so eine orangene Farbe auf den Gesichtern hast. Und das ist etwas, was in der ersten Hälfte noch sehr viel dominanter ist als in der zweiten. Also ich würde sagen, die Lebensrealität des kommenden Staatsanwalts oder des Polizisten, der jetzt gefeiert wird, grenzt sich farblich vor allem sehr, sehr stark ab von dem, was im ersten Teil passiert. Und diese Einschübe gibt es aber umgekehrt im ersten Akt genauso. Also, um mal ein Beispiel zu bringen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, dass diese Familienidylle, in der sich Romina dann zusammen mit Kofi befindet, ne, dass die farblich und vom ganzen Vibe her, ne, von der Belichtung, die auch nochmal heller ist, weil das alles auch am helllichten Tag dann spielt, diese ganzen Szenen, dass das sich deutlich abgrenzt von der Lebensrealität, die Luke normalerweise auf seinem Jahrmarkt zum Beispiel hat. Und dann in ganz krasser Ausprägung natürlich dann in der Kirche bei der Taufe seines Sohnes, ne, wo alles hell ist und so, ne, und wo eigentlich diese ganze Stimmung nur durch Luke unterbrochen wird, der dann ins Bild tritt mit seinem tätowierten Körper und seinem tätowierten Gesicht ja auch, mit dieser fast Träne, die da am rechten Auge...
Messer und so ein Bluttropfen oder irgend sowas.
Genau, ja. Und das wird dann eigentlich auch nur unterbrochen durch ihn und durch so einen Gitarrenklang, der dann zum Ende dann reinkommt. Und dann geht dieser Gitarrenklang dann über in das Fahren eines Motorrads sozusagen. Ne? Also unterbricht diese Idylle sozusagen. Also das zieht sich nicht komplett durch, aber diese stilistischen Mittel sind zum Teil, also auf der Belichtungs- und auf der Farbebene vor allem, festgelegt auf bestimmte Lebensrealitäten der Figuren. Das würde ich so sagen, ja. Und auf gewisse Situationen vielleicht auch, ne? Also der Avery hat ja im zweiten Teil auch dann doch mal durchaus Probleme mit seinem Kollegen. Hm. Und dann kommt so eine gewisse Dunkelheit, wird dann auch nochmal deutlich dominanter.
Ja. Ne?
Genau, ja.
Vielleicht noch eine kleine Frage dazu. Du hast ja jetzt schon verschiedene...
Dann stelle ich die Fragen danach.
verschiedene Unterschiede zwischen dieser Aktstruktur in ihrer stilistischen, also vor allem ästhetischen Darstellung angesprochen. Das hat natürlich irgendeinen Sinn. Mhm. Und soll vielleicht auch die verschiedenen emotionalen Dimensionen, die in dem einen Akt, in dem anderen oder in dem ganz anderen Akt vorspielen, so ein bisschen antizipieren, so ein bisschen die Innenwelt nach außen tragen, um das vielleicht einem Publikum wiederum abzunehmen. Findest du das erstmal okay oder legitim oder würdest du das gutieren, dass ein Film versucht, über seine äußere Darstellung die Innenwelt seiner Figuren zu verstärken?
Ja, also das ist etwas, was sich jetzt nicht nur auf diesen Film beziehen lässt, was generell übrigens nicht nur Hollywood-Filme machen, also was ja auch ganz, ganz andere Filme machen, die jetzt zum Beispiel auch im europäischen Raum entstanden sind oder sowas. Ne? Also man denke daran, dass der Film Noir, der ja in Hollywood größtenteils sich etabliert hat, ja seine Ursprünge im expressionistischen Film der 1920er in Deutschland hat. Ne, also was die Stilistik angeht, was die Schattierung angeht, dieses Chiaroscuro und so. Und das ist für mich ein ganz legitimes, also das sind für mich ganz legitime stilistische Mittel und künstlerische Mittel, um eben eine bestimmte Aussage oder bestimmte Innerlichkeiten oder bestimmte Charakterisierung von Figuren oder Charakterisierung von Umgebung oder was weiß ich, dann einem Publikum näher zu bringen. Also es geht ja hier darum, dass eine Gruppe an Leuten, die eben für einen Film verantwortlich sind, eine bestimmte, viele verschiedene Stimmen haben und dann kommt im Endeffekt etwas dabei heraus, was so eine Art Durchschnitt dieser Stimmen ist. Oder vielleicht bei manchen Autoren auch sind diese Stimmen ein bisschen dominanter. Stanley Kubrick war ja zum Beispiel jemand, der sehr, sehr streng darauf geachtet hat, dass seine Filme auch sehr, sehr stark in eine Richtung sozusagen nicht zu lesen sind, aber dass seine Stimme sozusagen, dass er als Auteur so dominant ist, dass man seine Filme in jedem Fall erkennt, unabhängig davon, wer jetzt das Licht macht, wer die Kamera macht oder sowas, ne? Sondern das ist im Prinzip ein Filmemacher, der sehr darauf bedacht war. Und ich finde, dass Medien als etwas, was gestaltet wird oder Kunst als etwas, was gestaltet werden muss, dem zum einen, also diese Stimme zum einen auch mit den Mitteln, die nun mal zur Verfügung stehen, eben auch, dass diese bestimmten Aussagen dann eben ins Zentrum gerückt werden können. Und mal ganz davon abgesehen, geht das auch gar nicht anders. Also selbst, ich würde sagen, selbst wenn man darauf verzichten würde zum Beispiel, könnte man ja auch sagen, okay, wir haben hier eine Belichtung, die sich sehr, sehr stark zurückhält oder Farben, die sich sehr, sehr stark zurückhalten. Und selbst dann könnte man fragen, inwiefern steckt denn da auch eine Aussage drin irgendwie. Ne? Also das kann man, glaube ich, gar nicht vermeiden. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben ja auch beim Thema Filmmusik schon darüber gesprochen. Das ist ja mehr oder weniger eine Frage, die so ein bisschen daran anschließt. Ne? Also dass auch Filmmusik ja in gewisser Weise manipulativ sein kann. Und genauso kann man ja auch auf der Bildebene manipulieren, ein Publikum. Ne, oder zu einer bestimmten Aussage zwingen oder sowas. Und das kann man annehmen. Das kann auch komplett ein Unfall sein, der trotzdem zu einer Aussage führt. Das kann etwas sein, was als Unfall wahrgenommen wird und vielleicht gar keiner ist. Wir hatten ja zum Beispiel bei Phantom der Oper hatten wir das ja auch, ne? Also dieses Gespräch darüber, inwiefern sind jetzt diese wirklich schlechten Spezialeffekte nicht Teil einer künstlerischen Vision irgendwie. Und von daher ist das mir eigentlich fast egal. Ich weiß nicht, wie geht's denn dir damit?
Ich habe da jetzt eine konkrete Szene im Kopf, die erstmal deutungsoffen wäre, wenn da nicht dieses eine Element, sage ich mal, dazwischengrätschen würde. Luke möchte auf einmal nach dem ersten erfolgreichen Heist, so ein bisschen für das Kind sorgen und kauft zum Beispiel ein Kinderbett. Möchte das Kinderbett aufbauen, muss dafür natürlich in das fremde Haus des Mannes Kofi und baut dort das Kinderbett auf. Da könnte man jetzt erstmal sagen, Mensch, das ist ja toll, der kümmert sich und so weiter und so fort. Klar, hier ist nicht so cool, dass er jetzt irgendwie in einem fremden Haus ist. Und dann kommt es auf ein Aufeinandertreffen von Romina und Luke in diesem Haus, während er das Kinderbett aufbaut. Das Kind wird dann, glaube ich, irgendwie aufs Bett gelegt oder liegt da gerade auf dem Bett. Die Haushälterin hatte Luke irgendwie reingelassen und so weiter und so fort.
Die Mutter.
Die Mutter, genau. Und ja, dann kommt, sage ich mal, irgendwie zum Aufeinandertreffen. Die beiden diskutieren so ein bisschen. Und die Stimmung wird dadurch gelenkt oder wird zum Kippen gebracht, indem das Kind auf einmal erstmal ohne ersichtlichen Grund, natürlich ist es ein Kind, anfängt zu schreien. Und auf einmal wird aus dieser Szene, wo man denkt, naja, hier könnte ja was klappen, könnte nicht klappen, wird aus dieser Szene, oder wird die in einem total negativen Duktus dargestellt und wird quasi in Licht gezogen, das aussagt, okay, hier ist eben nicht alles in Ordnung. Das Kind schreit nicht nur, sondern dieses Schreien ist natürlich auch für uns Menschen immer irgendwie ein Alarmsignal, ist negativ konnotiert, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist irgendwas falsch, hier muss man sich um irgendwas kümmern. Und hier ist gerade auch irgendwas wichtiger, als ein Kinderbett aufzubauen und sich irgendwie durch materielle Dinge bei der flüchtigen Liebelei beliebt zu machen. Wenn dieses Kindergeschrei nicht da wäre, wäre das eine viel subtilere Situation gewesen. Es wird dem Ganzen dann noch mal die Krone aufgesetzt, indem dann eben auch noch mal der Mann Kofi reinkommt und eins übergezogen bekommt mit so einem Schraubschlüssel. Da gipfelt dann das Ganze noch mal drin. Aber so diese Art und Weise, Stimmung zu evozieren, zieht sich auch wieder durch den Film in ganz vielen Szenen, wo einem wirklich eben schon so ein bisschen was abgenommen wird. Ich möchte gar nicht bewerten, ob das positiv oder negativ ist. Für mich gehört das zum konventionellen Film dazu, dass Deutungsthesen in den Raum oder Deutungsthesen dargestellt werden, die eben keine Hypothesen mehr sind, sondern wirklich schon als das dargestellt werden, wie es wirklich gemeint ist, ohne da jetzt irgendwie einen Deutungsraum zuzulassen. Das wäre jetzt nur so meine Idee dahinter gewesen, wo ich dich jetzt wirklich mal fragen wollte, ob dir da irgendwas speziell aufgefallen ist, dass der Film in irgendeiner Weise lenkt in seiner Darstellung.
Also durch die stilistischen Mittel ja sowieso.
Genau.
Bei der konkreten Szene, die du jetzt genannt hast, das habe ich gar nicht so wahnsinnig wahrgenommen. Oder jetzt sagen wir es mal so, ich habe es nicht so präsent jetzt tatsächlich. Also ich weiß, dass das Baby geschrien hat, weil das ja dann auch ein Thema zwischen Kofi und Luke ist.
Genau.
Ne? Also die streiten sich ja darum, wer das Baby jetzt zum Schreien gebracht hat. Und darin liegt ja, ja auch ein potenzieller Ausweg in dieser Situation. Ne? Also man könnte ja auch zum Beispiel sagen, dass Kofi vielleicht davon ablässt und sich lieber ums Kind kümmert und lässt ihn mal weiter aufbauen oder sagt dann, ja komm, bau das Kinderbett auf, dann haust du aber ab hier, ne, so nach dem Motto. Aber es kommt ja dann zu einer Konfrontation zwischen beiden, ne, so, wo Kofi ja dann niedergestreckt wird. Ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Werkzeug, glaube ich, war das, ne?
Also, ich weiß nicht, manchmal sehen die Werkzeuge so ein bisschen in Amerika anders aus als hier. Das war irgendwie so ein verstellbar, so eine Rohrzange oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall ein ganz schöner Wummer, weswegen er dann ja auch ins Gefängnis musste und dann irgendwie nach einem Tag für eine Kaution wieder freigekauft werden konnte. Hatte da irgendwie Glück gehabt. Sonst hätte er wohl wirklich einsitzen müssen, weil er dann irgendwie ein paar Vorstrafen hatte. Aber das wäre jetzt nur mal eine Situation gewesen, in der ich jetzt quasi meine Frage hätte am Beispiel belegen können, ob und dass der Film quasi seine emotionale Dimension in manchen Szenen antizipiert, in dem einen Akt vielleicht mehr als in dem anderen Akt. Aber das hast du ja jetzt mehr oder weniger auch schon durch die Dreiaktstruktur mal so ein bisschen darstellen können, dass da durchaus Unterschiede bestehen.
Ja, genau. Also das, richtig. Aber das macht dieser Film grundsätzlich, also dass diese Mittel eben verwendet werden, um Emotionalität hervorzurufen. Ne? Das hat man ja schon gesagt, was für Mittel das sind. Das müssen ja nicht nur Szenen sein, die jetzt irgendeine tiefenpsychologische Wirkung bei unseren Figuren haben oder diese uns Zuschauern sozusagen nahe bringen, sondern es können eben auch so Sachen sein, wie dass während der Verfolgungsjagd zu Fuß dann von Avery und Luke dann, dass da eine Handkamera hinterherläuft, ne? Was so ein zittriges Bild hat, was so eine Hektik hervorruft und so, und das hat ja auch einen Affekt irgendwie auf dem Publikum. Ne? Das könnte man ja sagen. Die expressionistische Beleuchtung hatte ich schon angesprochen. Auch diese Isolation von Figuren zum einen, oder vor allem von Luke, würde ich sagen, zum einen eben durch das, was wir bereits gesagt hatten, durch die lange Brennweite und diesen blurry Hintergrund, zum anderen aber auch durch eine kurze Brennweite, sodass die Elemente des Bildes sehr, sehr gleich nebeneinander wirken, dann aber auch in sehr großen Einstellungen, in denen Luke isoliert ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn er dann auf Robin trifft. Na, da steht er ja so zwischen diesen Bäumen, na, da auf dieser Anhöhe und ist dann isoliert und hat auch diesen traurigen Blick dann nach unten, wenn wir ins Close-up wechseln und so. Ne? Dadurch passiert das. Aber ich finde, dass das Hervorrufen von Emotionalität und vor allem von Empathie für diese Figuren noch durch eine andere Sache hervorgerufen wird. Und da gehen wir so ein bisschen weg von den optischen, stilistischen Mitteln, sondern gehen eher in die Struktur des Films für mich so ein bisschen rein. Jetzt fange ich an, dir Fragen zu stellen.
Ja, super gerne.
Ich hatte im Vorfeld ja auch angekündigt, dass ich so ein bisschen über das Verhältnis von Haupt- und Nebencharakteren in diesem Film sprechen möchte. Und würde dich einfach mal fragen, was sind denn für dich die Hauptcharaktere des Films und wie würdest du sie charakterisieren, sodass sie quasi würdig wären, Hauptcharaktere zu sein. Was zeichnet sie so aus?
Na, im ersten Akt ist ganz klar Ryan Gosling, Luke Glanton, der Hauptakteur. Das ist ja so, ich würde fast sagen, schon so ein Post-Punk-Roadboy, der so ein bisschen so dieses Life-on-the-Edge-Leben lebt, zwischen Motocross, keine Ahnung, Motoröl und irgendwie eine Packung Marlboro-Zigaretten, eine Metallica-Shirt, also schon auch irgendwie in der Pop-Szene sozialisiert. Das ist auf jeden Fall ein Hauptcharakter, der ja auch durch seine Präsenz im ersten Akt und durch die Subjektivierung des ersten Aktes in Lukes emotionale Welt ja ganz klar darstellt, dass das unser Go-To-Guy für den gesamten Film sein wird. Also auch für Akt 2 und Akt 3 liegt immer so dieser Luke Glanton Vibe drauf. Und alle denken an ihn, alle, keine Ahnung, sind irgendwie traurig über ihn, alle sind immer so total verstimmt, total schwermütig, weil es eben den gesamten Film über um dieses emotionale Vermächtnis geht, was er mit seinen ganzen Absichten im ersten Akt hinterlässt. Deswegen würde ich da erstmal gar nichts anbrennen lassen im ersten Akt und sagen, dass dort natürlich Luke Glanton die Hauptfigur ist. Ob er dann im zweiten Akt und dritten Akt als Figur verschwindet, also als Denkfigur, als Gedankenfigur sicherlich nicht. Er bleibt ja irgendwie präsent in den anderen Figuren wiederum, aber natürlich als echte, als haptische Figur tritt er natürlich dann weg. Im zweiten Akt würde ich sagen, dass da ganz klar die Hauptfigur Avery Cross ist. Der Film unternimmt im zweiten Akt dann eben diesen Perspektivwechsel und temperiert seinen ganzen Aufbau, seine ganze Stimmung und seinen ganzen Duktus, den er bis dahin etabliert hat, nochmal in eine andere Richtung. Man könnte jetzt auch sagen, dass der Film über die Aktstruktur hinweg irgendwie auch ein Genre-Hybrid wird. Wir haben im ersten Akt vielleicht eher die und die Klassifizierung an verschiedenen Genre-Einflüssen, im zweiten und dritten Akt wiederum andere. Im zweiten Akt wird es dann eben eher, ja, so fast schon dieser Film-Noir-Vibe, die vielleicht so ein bisschen so dieser Kriminalfilm, in dem der Idealist gegen einen Haufen Pragmatisten gegenübersteht und für das Ideelle, für das Recht kämpft. Das kann man, denke ich mal, so ganz kurz zusammenfassen. Und da würde ich sagen, dass Avery Cross die Hauptfigur ist. Im dritten Akt wird durch die zwei Söhne von Luke und Avery vielleicht dann auch eher wieder ein Drama draus. Und ich würde eigentlich schon sagen, ich erkenne noch nicht die Leimroute, auf die du mich locken möchtest. Ob es irgendwo eine Falltür gibt, sehe ich noch nicht. Ich würde jetzt einfach mal ganz naiv sagen, dass die zwei Söhne die Hauptfiguren sind. Und sich, ja, sage ich mal, den Gehalt des dritten Aktes teilen, macht irgendwie auch Sinn. Im ersten Akt ist es Luke, im zweiten Akt Avery und dann teilen die beiden Söhne sich die Bühne und ringen so ein bisschen, sage ich mal, um die Aufmerksamkeit, um die Assoziation des Publikums. Avery Cross spielt im dritten Akt nicht mehr so die Rolle, Romina auch nicht mehr. Ja, es wird dann fast eine Art Coming-of-Age-Film draus. Es geht um Drogen, es geht um Jugendkriminalität, es geht auch so um dieses Vermächtnis der Eltern. Wir sind jetzt die Epigonen und müssen jetzt in irgendeiner Form mit dem, was unsere Eltern geschaffen haben, mit den Fehlern, aber auch mit den Möglichkeiten, eben mit den sozioökonomischen Möglichkeiten, irgendwie taktieren und dieses soziale Schach spielen. Und das wird im dritten Akt vor dem ganzen Hintergrund, den Akt 1 und Akt 2 aufwirft, nochmal neu verhandelt. Also es sind drei total unterschiedliche Herangehensweisen, die der Film hier schlüssig darstellt, in einem Film konglomeriert. Und ich würde sagen, es gibt demnach, wenn man jetzt den Film als Gesamtwerk sieht, gibt es vier Hauptfiguren, die sich über drei Akte hinwegstrecken. Würde ich jetzt einfach mal so ganz plump sagen.
Habe ich so ähnlich, ja. Ich würde das noch ein bisschen differenzieren wollen. Und es ist lustig, dass du das mit der Genre-Struktur schon vorweggenommen hast. Da würde ich nämlich auch noch was dazu sagen. Also ich finde, erstmal grundsätzlich hast du recht mit Luke im ersten Akt, Avery im zweiten Akt. Dritten Akt, würde ich sagen, haben wir am Anfang AJ, was dann aber relativ schnell zu einer Erzählperspektive shiftet, die eher aus der Sicht von Jason sozusagen erzählt ist. Ne? Das ist schon mal spannend. Also wir haben eigentlich diese, ich würde mal sagen, dreieinhalb Hauptfiguren, würde ich mal so ganz grob irgendwie so hinstellen. Ne? Die werden auch auf eine ganz spezifische Art und Weise eingeführt. Luke wird als Hauptcharakter dieses Films ganz klar etabliert. Durch diesen Longshot, ne, durch diese Strong First Impression, wie man sagt, ne, durch dieses Messerspiel da am Anfang, was er hat, bevor er dann rausgeht und dann zu dieser Motocross, diesen Motocross.
Genau, das ganze Ding, diese Kugel, habe ich rausgefunden, hat ein bisschen gedauert, heißt Globe of Death.
Globe of Death, ja. Also es sind drei Motorradfahrer, die darin hin und her fahren sozusagen und sich im Prinzip nicht kreuzen. Da kommen wir übrigens auch gleich nochmal drauf. Dann haben wir eine Einführung und da finde ich, ist es wichtig, auf die Einführung zu schauen, von Avery Ende des ersten Aktes. Wir haben diese Verfolgungsjagd, in der nach dem Banküberfall Luke von der Polizei verfolgt wird. Wir sehen das aus der Sicht eines Polizeiautos, in der ein Typ drin sitzt und der wird erstmal nicht gezeigt. Wir haben kein Gesicht davon, ne? Wir haben trotzdem die Perspektive dieses Polizisten aus dem Cockpit heraus, wie er hinterherfährt, Luke. Und die Perspektive von Luke haben wir während dieser ganzen Verfolgungsjagd im Auto gar nicht mehr. Ja. Es gibt auch kein Close-up von seinem Gesicht oder sowas. Es gibt auch keine Einstellung, in der nur er zu sehen ist, in der er im Zentrum steht, sondern das ist die Perspektive des Polizisten, die wir dann sehen. Und dann gibt es einen Wechsel, dann entkommt er ja durch dieses kleine Hindernis da. Und dann haben wir ein weiteres Polizeiauto, wo dann eben Avery drin sitzt. Das heißt, wir haben Avery etabliert eigentlich als einen Nebencharakter, der dann in diese Rolle des Verfolgers weiter hineinstößt und dann im Verlaufe dieser Verfolgungsjagd, gerade wenn er dann, wenn Luke dann zu Fall kommt und in das Haus fliehen muss, zum Hauptcharakter wird, sozusagen. Wir haben dann noch so eine Art Zwischenspiel, also so eine Art Hin und Her, Shot, Reverse Shot zwischen zwei Menschen, die nicht im gleichen Raum sind, in dem Luke eben versucht, das Telefonat zu führen da mit seiner Frau oder mit seiner Freundin. Und gleichzeitig haben wir eben Bradley Cooper, wie er dann mit der Handkamera dann hinter ihm dann versucht, in das Haus einzudringen. Wir kriegen dann auch Close-ups von ihm. Er wird es sozusagen, oder er hält die Würdigung, dass wir seine Emotionen mitbekommen sozusagen. Und so wird er ganz, ganz langsam und steady in diese Rolle der Hauptfigur reingeführt, was dann im zweiten Akt realisiert wird. Im zweiten Akt ist er das ganz klar, wir sind ganz klar an seine Perspektive gebunden. Und im dritten Akt ist es dann so, dass AJ zunächst, also 15 Jahre später, dass sein Sohn, dass aus der Sicht seines Sohnes zunächst erzählt wird, wie er in diese Schule reinkommt und so und sich dann eben zu Jason setzt an den Tisch. Die beiden lernen sich kennen. Dann haben wir so dieses Kennenlernen zwischen den beiden, was relativ gleichwertig ist. Und dann wechseln wir im Prinzip für den Rest des Films in die Perspektive von Jason hinein. Mhm. Das heißt, das ist so unsere dominante Hauptfigur, die ja dann auch den letzten Shot bekommt, wenn sie auf der Motorrad des Vaters dann sozusagen wegfährt oder was so ähnlich ist wie, ich weiß gar nicht, ob es sein Motorrad direkt war. Genau. Was ich aber spannend finde daran ist, dass wir hier nicht nur dieses Hin- und Herwechseln zwischen diesen, nicht Hin- und Herwechseln, aber diese Folge an verschiedenen Hauptcharakteren haben, sondern dass alle anderen Figuren, denen wir in diesem Film begegnen, durch die Geschichten, die uns über sie erzählt werden, beziehungsweise das, was uns über sie gezeigt wird, das Potenzial dazu haben, jederzeit zu Hauptcharakteren aufzusteigen. Das finde ich spannend. Gerade nach dem Tod von Luke wird eine Stelle frei und wir wissen nicht, also eigentlich wissen wir nicht, was ab jetzt passiert, welcher Perspektive wir jetzt folgen. Folgen wir jetzt weiterhin der Perspektive des Polizisten? Wechselt vielleicht die Perspektive zu Romina und ihrer Familie, wie die jetzt versucht, damit klarzukommen und vielleicht jetzt irgendwie einen Rechtsstreit führt oder sowas, ne? Wie das vielleicht in so einem Anwaltsfilm oder sowas oder ein Justizdrama oder sowas weitergeht, ne? Haben wir vielleicht die Position von Robin, der ihm vorher geholfen hat, wo er auch angedeutet wird durch diese Schminke, wenn er dann den Alkohol zu sich nimmt und so, dass der auch irgendwie Probleme hat, dass das auch eine psychologische Figur ist anscheinend, ne, deren Geschichte es wert wäre, erzählt zu werden. Und das setzt sich dann auch so ein bisschen fort, auch mit der Frau von Bradley Cooper. Das ist auch eine Figur, die so viel Dialog, würde ich sagen, erhält, dass wir gerade durch das, was wir vorher etabliert haben, dass Hauptfiguren ganz schnell weg sein können und neue sozusagen an deren Stelle treten, könnte es auch sein, dass Jennifer zum Beispiel dann zu einer Hauptfigur wird. Genauso das vielleicht weniger, aber genauso sehe ich das Potenzial auch bei der Figur von Ray Liotta, von Peter DeLuca heißt sie, glaube ich, die zwar als klarer Antagonist hier etabliert wird erstmal, aber durch die Rollengeschichte, die wir kennen von Ray Liotta, auch gerade im Kontext des Gangsterfilms, wissen wir ja, dass so etwas auch möglich ist, diese Transition in gewisser Weise. Und ich finde das auch ganz spannend, dass du diese Genres im Übrigen schon angesprochen hast. Denn ich habe mir dazu auch ein bisschen was aufgeschrieben. Melodram hast du vollkommen zu Recht genannt im ersten Akt, dass es um diese Liebesbeziehung zwischen den beiden Liebenden geht. Dann aber auch durchaus den Western. Also, dass man diese breiten Straßen hat und dieser Blick absolut auf die Bank und der Banküberfall. Und dass er ja auch so eine Outlaw-Figur irgendwie ist. Also sozusagen, statt des Motorrad, das könnte er auch auf dem Pferd reiten, wenn man das so will. Ne? Mhm. Der Gangsterfilm dann in Abstrichen, wobei man das auch auf den Western irgendwie beziehen könnte, mit diesen ganzen Banküberfällen und so weiter und so fort. Im zweiten Akt der Polizeifilm, ein Justizdrama, was sich andeutet zumindest, und dann natürlich etabliert durch Ray Liotta der Gangsterfilm. Das ist eine Figur, die wir ganz klar mit dem Gangsterfilm assoziieren. Zum einen durch die Hauptrolle in Goodfellas, zum anderen aber auch, und da spielt er ja auch einen korrupten Cop, oder einen Cop, wo zumindest die Rolle sich so ein bisschen andeutet, Copland von James Mangold.
Ja, ne? Absolut.
Da ist er zwar eher so jemand, der nicht so richtig dazugehört zu diesem ganzen Kartell um Harvey Keitel, Keitel meine ich, Harvey Keitel ja, und wer da alles noch so ist. Und sich eher dann auf die Seite von Sylvester Stallone schlägt. Aber es ist erstmal auch ein korrupter Cop sozusagen. Ne? Da gibt es so eine gewisse Rollenhistorie, die dahinter steckt.
Ja. Harvey Keitel war, glaube ich, der investigative Polizist, der immer mal rüberschaut, ob da alles richtig läuft. Also nee, ich glaube,
das ist Robert De Niro. Harvey Keitel ist der Böse, der dahinter steckt. Ganz sicher, ja. Ich habe den Film sehr oft gesehen. Ja. Robert De Niro ist der Gute, der sozusagen...
Harvey Keitel ist der Böse.
Harvey Keitel ist der Böse. Also wenn man in den Kategorien bleiben möchte.
Ja.
Robert De Niro ist der, der dem Ganzen versucht, auf die Schliche zu kommen.
Ah, okay.
So. Ja, genau.
Hätte ich vielleicht noch machen.
Ja, ist auch nicht so schlimm. Genau, es deutet sich so ein bisschen Horrorfilm an, wenn es in den Wald mal kurz geht, ne, und der potenzielle Mord an Avery eben sich andeutet. Und dann im dritten Akt haben wir ganz klar für mich am Anfang eine Coming-of-Age-Geschichte, was auch zu einer, das könnte sich andeuten, gerade wenn die beiden dann unterwegs sind, Drogen nehmen und diese lieblichen Melodien aufkommen, was auch ganz schnell in eine queere Liebesgeschichte, finde ich, abrutschen kann, sozusagen.
Ah, okay.
Das finde ich auch im Bereich des Möglichen. Das löst sich dann relativ schnell auf, aber es ist möglich. Und dann am Ende könnte es, oder ist es ein Rache-Thriller für mich. Ne? Also wo es potenziell darum geht, den Mörder des Vaters umzubringen. Ne? Also das ist ein riesen Genre-Hybrid, den wir hier vor uns haben, der sich dann auch eben an den einzelnen Figuren dann langhangelt. Oder die einzelnen Genres hangeln sich auch an diesen Figuren ab oder sind an diese gebunden, würde ich. So würde ich das mal versuchen zu umschreiben.
Irgendwie. Also interessant, haben wir dann ja auch relativ ähnlich. Ja.
Und ich möchte vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, weil die Ausgangsfrage ja war, wie Emotionalität hier entsteht. Und ich würde sagen, Emotionalität in diesem Film entsteht gerade durch diese unterschiedlichen Perspektiven. Dass wir so viel von so vielen unterschiedlichen Figuren bekommen, dass wir im Prinzip mit jeder auf irgendeine Art und Weise mitfühlen können und es immer wieder irgendwie einen Schlag in die Magengrube gibt oder sowas. Oder dass es irgendwelche Informationen gibt, die Figuren nicht haben, die wir als Zuschauer aber haben. Zum Beispiel, es gibt ja auch dieses kurze Gespräch zwischen Kofi und Jason im dritten Akt, wo es darum geht, er fragt ihn dann, wer sein Vater ist, und er macht so einen Witz so, ich bin dein Vater, ne? Zitiert also Star Wars so, ne? Und sagt ihm dann aber nichts weiter. Wir wissen aber natürlich, dass er eigentlich noch einen anderen leiblichen Vater hat, ne? Genauso im zweiten Akt. Ich habe vorhin gesagt, dass sich die Stimmungen sehr, sehr stark an den Lebensrealitäten oder das Lichtverhältnis, das Farbverhältnis sehr, sehr stark an den Lebensrealitäten der Figuren orientiert. Das ist größtenteils sehr blau und klinisch, gerade in dem Polizeirevier und so und an der frischen Luft im zweiten Akt. Das ändert sich aber zum Beispiel bei der Fernsehübertragung, wenn gezeigt wird oder wenn Eva Mendes nochmal gezeigt wird, wie sie darauf reagiert, dass ihr Mann gestorben ist sozusagen, wo dann ein Krankenwagen drumherum ist und die Polizei und so, dann tritt Bradley Cooper erst in den Schatten, kommt dann aus dem Schatten heraus, geht zum Fernseher und dann färbt sich sein Gesicht orange. Und dann ist er sozusagen in der Realität, in der Lebensrealität gedanklich von Eva Mendes angekommen, wenn man so möchte. Oder von Romina, wie sie im Film heißt.
Ich finde das ein ganz spannendes Thema. Das Thema hattest du auch aufgeworfen, oder zumindest als erstes du auch aufgeworfen, dass wir auf jeden Fall über die Emotionalität im Film sprechen können. Und Film ist im Allgemeinen für mich erstmal absolut wichtig in Bezug auf die emotionale Verwertung, Nutzbarmachung für das Publikum. Da würde ich noch mal ganz gern drauf eingehen. Denn ich finde das zumindest im ersten Akt, das ist für mich der ausschlaggebende Akt. Den finde ich am interessantesten, den finde ich am wirkmächtigsten. Und der besitzt eben auch dieses Vermächtnis einer Ethik, die den Film aufbaut und die der Film über die gesamten drei Teile auch verkaufen möchte. Wenn wir den nüchternen Rahmen des Filmes uns mal ganz kurz vor Augen führen, den nüchternen Rahmen des ersten Aktes, der ersten 45 Minuten. Wir haben einen ehemaligen Globe of Death-Fahrer, der unwissentlich Vater wird.
Aha.
Okay. Der will sich um ein Kind kümmern. Das ist soweit auch okay. Er hat keinerlei Geld, hat keinen sozialen Status. Er ist eigentlich ein Niemand. An der Stelle könnte man als geneigtes Publikum schon mal eine gewisse Art des Mitleides empfinden. Man könnte aber auch eine gewisse Abneigung empfinden, dass das hier irgendwie so ein Slacker ist, so ein Typ, der nichts auf die Reihe bekommt, der irgendwie nur ein bisschen, also im übertragenen Sinne Benzin im Blut hat und ansonsten nichts kann, dann sorgt er durch Banküberfälle für sein Auskommen. Er wird kriminell, er bedroht Menschen, er macht sich strafbar, er verletzt vielleicht auch Menschen, er traumatisiert Menschen und so weiter und so fort. Er stellt der Frau des Kindes nach, die Frau möchte das am Anfang nicht. Oh. Er vergreift sich an fremdem Eigentum und verletzt den Mann jener Frau. Letztlich wird er bei der Flucht von einem Banküberfall erschossen. Und das ist also ganz nüchtern betrachtet, ist das erstmal keine Figur, wo ich jetzt irgendwie zwei Striche unter dieser kurzen Abhandlung machen würde und sagen würde, super sympathisch, mit denen fühle ich emotional mit. Das ist ganz klasse, dass es diese Figur gibt und dass das die Hauptfigur ist. Auf jeden Fall der Sympath der Geschichte. Das würde man, glaube ich, nie irgendwie affirmieren. Mhm. Aber trotzdem schafft es der Film, wenn man naiv ist und vielleicht seine persönlichen Sehgewohnheiten manchmal vielleicht auch vernachlässigen muss, paradoxerweise diese großen und rührigen Sympathien für Luke zu empfinden. Mhm. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wodurch schafft das eigentlich der Film? Wir haben es hier mit einem kriminellen Typen zu tun, der irgendwie ein bisschen weird ist, der jetzt auf einmal dadurch, dass er ein Kind auf der Wildbahn hat, neue Motivation schöpft und irgendwie Hoffnung hat, dass aus seinem Leben noch was wird, dafür dann aber hochgradig strafbar wird und so weiter. Der Film versucht eben durch diese ganzen Assoziationen in seiner äußeren wie inneren Darstellung, durch seine narrativen Kniffe, ein Wirklichkeitsverständnis zu etablieren oder neu zu reformieren für den Protagonisten. Also es wird quasi mit allen Mitteln im ersten Teil versucht, auch wenn das, sage ich mal, einfach plump gesagt ein Krimineller ist, den so sympathisch wie möglich erscheinen zu lassen. Das macht der Film großartig. Also das Publikum soll und muss Lukes Lebenslauf, Lukes Lebenswandel auf jeden Fall affirmieren und auch gutieren, um im Film bleiben zu können. Sonst würde dieser ganze Film nicht zu funktionieren und da begibt sich der Film wirklich auf einen sehr schmalen Weg, der auch hätte kippen können. Aber ich glaube, Regisseur und Team drumherum sind da wirklich so kundig gewesen und auch so sicher und so professionell gewesen, dass das eben genau so dargestellt werden konnte, wie es dargestellt werden muss, um eben den Zuschauer adressieren, aber gleichzeitig die Entwirklichung des Films anstreben zu können. Wir denken, wir sehen einen realen Film. Wir denken, das hätte irgendwo in der amerikanischen Provinz so passieren können. Hätte es vielleicht auch in seiner groben Struktur, wie ich das gerade geschildert habe, aber dann wäre das trotzdem kein sympathischer Typ für niemanden gewesen. Das ist einfach ein Krimineller gewesen, der ja irgendwie nochmal Hoffnung schöpft. Aber diese Neukodierung sorgt quasi für eine Umstrukturierung des moralischen Kompasses, auch beim Publikum. Und das sorgt für Empathie und Vertrauen. Und das schafft der Film eben sowohl durch seine Figuren, als auch deren Mimik, deren Gestik, deren gesamter Gestus, deren zwischenmenschliche Beziehung und eben durch diesen gesamten Erzählraum, die auch durch diese Örtlichkeit entsteht, so eine Art Denkschule, die einem absolut legitimen Glauben macht, okay, der ist super sympathisch, der raubt zwar Banken aus und keine Ahnung und fuchtelt da mit einer Kanone rum und klaut und raubt, aber super, ganz toller Mann. Damit setzt man auch eine gewisse Denkschule des Publikums voraus, dass man genau eben diese Töne treffen muss, damit das Publikum bereit ist, ja, okay, so schlimm ist es doch nicht, können wir alles noch mitmachen, da können wir uns irgendwie drauf einlassen und die Perspektive auch übernehmen. Und das schafft man, und das setzt der Film auch voraus, denke ich mal, durch das Ansetzen an den Primäremotionen. Man muss das Publikum traurig machen können, man muss das Publikum vielleicht auch in irgendeiner Form wütend machen können. Man muss es aber auch vielleicht ängstigen können, um eben diese Empathie- und Vertrauensbasis gegenüber unserer Hauptperson erstellen zu können. Mhm. Also erzähl was zu Ende. Ja. Das Ganze schürt für mich persönlich erstmal eine unglaubliche Wahrnehmungslust und ja, stimuliert, wie gesagt, auch meine Primäremotionen. Ich kaufe dem Film das vollkommen ab. Das soll jetzt hier keine Kritik sein. Es soll einfach nur eine Dekonstruktion sein, wie wir eigentlich als selbstverständlich voraussetzen, was der Film macht, was aber eigentlich, wenn man mal genau drüber nachdenkt, gar nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Also wir werden unserer sinnlichen Reize über die gesamte Laufzeit quasi beraubt. Das Ganze wird ja durch fortwährendes Neukonstruieren einer emotionalen Realität wird quasi neu kodiert und es geht immer um so ein Emotionserhaschen, sei es durch, also durch diesen gesamten Mix zwischen Bild, Ton, Figuren, Narration und so weiter und so fort. Okay. Ja, und mit dieser audiovisuellen und Ornamentik des ersten Aktes, ich bin hier wirklich nur beim ersten Akt, okay, ist es eigentlich über die gesamte Zeit hinweg in jeder Sekunde immer eine Reizüberflutung, die uns bei der Hauptfigur hält und auch eben durch diese Wahrnehmungsflut eigentlich nur eine Affirmation in irgendeiner Form erzeugen kann, dass man genau das, wie es da passiert, was da passiert, warum es da passiert, verstanden werden kann. Und das hat für mich auch so einen gewissen Sog erzeugt, dass ich auch wirklich bei der Hauptfigur bleiben wollte. Das war jetzt nie, ich fand dann das Ende des ersten Aktes beim ersten Sehen wirklich schade. Ich wollte das eigentlich nicht. Das wollten sicherlich alle anderen auch nicht, müssen sich dann aber auf den zweiten Akt einlassen, der dann wieder ein ganz anderes Fass aufmacht. Aber wir bekommen diesen Verlust dieses Menschen, der eigentlich ein Krimineller. So, aber diesen Verlust können wir nachleben. Wir wissen, wie es in dem Menschen aussieht. Wir wissen, dass der nicht ganz so schlecht ist, wie es in der Realität eigentlich sei. Und diese Distanz zum Film kann man eben durch den gesamten Film oder durch den gesamten ersten Akt nur sehr schwer halten. Der Film will gesehen werden, damit man ihn fühlen kann. Der will aber nicht gesehen werden, damit man ihn versteht. Wenn man es versucht, wirklich nüchtern zu verstehen, dann ist er, glaube ich, eher weniger authentisch und eignet sich im ersten Akt, glaube ich, eher weniger, um wirklich dekonstruiert zu werden. Und ich würde sagen, dann funktioniert diese ganze tränenselige Geschichte überhaupt nicht. Mhm. Also ja, das war lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Ja, also was der Film im ersten Akt mit seinem Publikum macht, das ist für mich fantastisch. Also es ist ein ganz großes Kino, muss man wirklich mit diesem blöden 3-Euro-Phrasenschwein-Spruch so belegen. Und der erste Akt ist es wahrscheinlich auch, warum der Film jetzt genau hier ist und mich immer noch oder bei jedem Sehen so bewegt. Akt 2, Akt 3 nicht zu vernachlässigen, aber das sind für mich nicht die ausschlaggebenden Punkte. Aber so die erste Dreiviertelstunde, wie der Film genau das schafft, innerhalb von 45 Minuten, dieses Worldbuilding zu etablieren und auch, wie gesagt, diese Emotionalität und die Ethik, die eigentlich reale Ethik umzukodieren im Sinne des Filmes, das ist schon relativ beachtlich, wie das so ganz geflissentlich, ganz locker leicht und unbeschwert geschaffen wird, total unangestrengt durch Ryan Gosling, der da immer der auch schon eigentlich sympathisch aussieht, immer mit seinem Dackelblick und man möchte ihm quasi in den Mund legen, dass er doch ein guter Kerl ist. Hm. Und das geht alles eine Symbiose im ersten Akt ein, dass man da wahrscheinlich, ja, genau auf die Art und Weise jeden Bankräuber noch sein Wichtigstes anvertrauen würde.
Mhm. Ja. Zur Figur von Ryan Gosling im ersten Akt. Also du hast vollkommen recht, dass wir wahrscheinlich einen Gangster in der Realität nicht so ernst nehmen. Dass wir ihn schon ernst nehmen würden, aber dass wir den nicht so sympathisch nehmen würden. Wir wissen aber eigentlich, und das ist etwas, was dieser Film uns, glaube ich, schon zeigt, dass hinter diesen kriminellen Handlungen ja oftmals eben Motivation, also nicht das Böse steckt, sondern Motivation, reale Motivation. Und da kann man jetzt hier natürlich auch darüber diskutieren, ob das so richtig ist, aus welcher Motivation er das heraus macht. Du hast gesagt, dass, dass Romina eigentlich nicht will, dass er zurück zu dieser Familie kommt? Oder
naja, also das Verhältnis zwischen den beiden war ja eigentlich kein Verhältnis. Also er stand dann eines Tages vor der Tür oder hatte sie wieder gesehen oder irgendwie sind sie über den Weg gelaufen und kam wieder ins Gespräch. Und, ach ja, du hast übrigens einen Sohn, aber ich habe einen Mann, der hat hier ein Haus, wir wohnen bei dem, uns geht's gut. Mhm. Du musst uns jetzt auch nicht irgendwie finanziell unterstützen, bemuttern oder jetzt auf einmal damit beginnen, irgendwie ein toller Vater zu sein. Das hättest du irgendwie vor 9 Monaten schon machen können, als es dir irgendwie nur um den Spaß ging. Aber jetzt gerade wirst du nicht gebraucht. Aber er drängt sich ja trotzdem auf und ist da, obwohl er gar nicht da sein soll. Aber irgendwo ist dann halt bei ihr, weil sie vielleicht eine emotional schwache Person ist, könnte ich ja psychologisieren, ist vielleicht doch noch so dieser Funken Hoffnung da, eine heile Familie zu sein, die wo quasi Mutter, Papa und Kind quasi aus einem Initiationsmoment der Liebe stammen und eben nicht irgendwie zusammengewürfelt aus praktischen, aus sozioökonomischen Gründen irgendwie miteinander klarkommen müssen, wie das vielleicht mit Kofi ist.
Genau, das würde ich sagen. Also, dass das sozusagen der Grund ist, dass sie ökonomisch abgesichert ist, dass sie mit ihm zusammen ist. Ja. Sicherlich gibt es auch romantische Momente, aber das ist, glaube ich, der primäre Grund. Es wird, glaube ich, auch gesagt, dass sie noch nebenbei zur Schule geht, also einen Abschluss macht, so in dem Sinne. Und den Unterschied, den ich jetzt hier betonen würde, ist, dass sie ja zu ihm kommt zuerst, nämlich auf den Jahrmarkt. Also er ist ja dann fertig, Autogramme und so. Ne? Ja. Und dann steht sie dann da, hat auch diese leuchtenden Augen und so, ne, lässt sich von ihm nach Hause fahren und so. Also es gibt da schon so einen Hinweis darauf, dass sie vielleicht eigentlich ganz gerne mit ihm irgendwie zusammen wäre. Und die haben ja dann, gehen ja dann auch später ins Bett miteinander und so.
Ja, ne? Also das stimmt. Ist ja, genau. Ja.
Und vor dem Hintergrund, dass er dann erfährt, dass er einen Sohn hat und sich darum kümmern möchte, diesen Sohn aufwachsen sehen möchte. Das ist jetzt was ich so aus meiner Erfahrungsperspektive nicht nachvollziehen kann, weil ich keine Kinder habe oder so. Aber das ist ja was man oft von Vätern hört, ne? Also das ist jetzt keine Evidenz oder so, ne? Aber dass man hört, ja, die wollen natürlich ihre Kinder aufwachsen sehen und wollen sich um die kümmern und so und sehen sich selbst auch irgendwie darin. Das ist ja auch was dann später noch stark gemacht wird, dadurch, dass Jason ja dann auch auf dem Motorrad fährt und so oder vorher auf dem Fahrrad gefahren ist, was ja so eine Vorstufe ist, wenn man so möchte, ne? Also wenn nicht motorisiert halt, dass sie auch dieselbe Straße lang fahren mit demselben. Da gibt's übrigens einen Kran-Shot. Fällt mir gerade auf. Es wird ja über einen Kran hinweg, folgt man den ja. Dann es gibt doch einen Kran.
Ist das ein Kran?
Ich glaube, das müsste ein Kran sein.
Okay, ja. Ja,
also oder eine.
Könnte so ein Aufbau sein, ne? den sie da wo sie irgendwie mit dem Auto hinterherfahren. Ja.
Aber sie fliegen schon relativ schnell hinterher. Eine Drohne ist es, glaube ich, nicht.
Nee, das müsste dann das glaube ich auch sein. Nicht.
Ja, genau. Ja. Irgendwie so.
Ist auch ein ikonischer Shot, der sich auch mindestens zweimal wiederholt.
Ja, stimmt. Ja,
dieses genau. Verfolgen in diese wirklich sonnendurchfluteten Wälder hinein. Mit dem gleichen Musikthema.
Ja, das stimmt.
Dem du gerade beim Kiffen so eine homoerotische...
Während ich gekifft habe. Nee, ist ja jetzt egal, ne? Da können wir auch mal nebenbei beim Podcast einen durchziehen, oder?
Absolut. Bald ist 1. April.
Ja.
Dann ja sowieso. Die Tage sind gezählt.
Richtig.
Nee, was ich sagen wollte, Nachwuchs macht aus Jugendlichen Erwachsene.
Ah ja,
und ich glaube, das ist dann vielleicht so eine kleine Metamorphose, die Luke dann durchgehen muss.
Ja.
Was dann auch nochmal wirklich so ein Pluspunkt, so ein Publikumspunkt für ihn ist, jetzt will er Vater werden. Und ich sag mal, Kinder stehen ja in der Rangliste, was als Junger oder was als Erwachsener wichtig ist, ja immer ganz oben. Das ist ja wirklich so ein ideeller Wert oder so ein ideeller Punkt. Mhm. Zuerst kommen die Kinder und dann kommt irgendwie der Beruf und dann kommt irgendwann man selbst und dann kommen irgendwie alle anderen.
Genau. Also man kann diese Motivation nachvollziehen, will ich damit eigentlich nur sagen. Ne? Und das wird dann natürlich auch in der Folge dann konstruiert, ne, durch das Familienfoto, was gemacht wird, dass er dann später auch die einzige Erinnerung an den Vater dann sozusagen ist, weil Jason das ja am Portemonnaie von Avery findet. Ne? Also hat da auch noch einen Wert. Generell arbeitet der Film auch dahingehend relativ viel mit diesen Wiederholungen, mit der Straße, das hast du schon gesagt, ne? Und das gewisse ästhetische Mittel wiederkommen und so weiter und so fort. Und dahingehend würde ich dir zustimmen, dass man diese Figur als positiv besetzt erstmal. Auch dadurch, dass das ja, auch im Gegensatz muss man sagen, zu Kofi, ne? Und zu der Kirche muss man sagen, ne? Also das hat jetzt vielleicht was mit der Perspektive zu tun, aus der man den Film betrachtet oder was man selbst so als Persönlichkeitsmerkmal oder Merkmal mit in so eine Filmrezeption reinbringt. Aber ich finde Metallica geil, ich finde Punk ziemlich geil und finde das näher dran an meiner an meiner Lebensrealität, wenn ich ehrlich bin, aber so an den Sachen, die ich als positiv besetzen würde, ist das näher dran als jetzt die Kirche oder dieses traute Heim von Kofi. Ja.
Soll vielleicht auch so wirklich dieses banale amerikanische Leben darstellen, dass man dann wirklich zur Kirche geht, dass man sich da taufen lässt, dass man da irgendeiner Pfingstgemeinde angehört, da irgendwelche frommen Lieder singt und natürlich auch irgendwie fromm und auch so ein bisschen leidenschaftslos ist und der Sünde auch immer abgewandt, so dieses Sündige, das in Luke auch innewohnt, das hat ja auch was Attraktives. Ja. Das macht ja auch irgendwie so mystisch, geheimnisvoll. Ja. Und so dieses Chorknabenmäßige, so dieses wirklich Spießige, das Kofi verkörpert, ist ja nichts, was irgendwie ein Sexinterest oder eine sexuelle Attraktivität bei einer jungen Frau auslöst. Also wie gesagt, da ist, denke ich mal, so dieses gut bürgerliche Leben. Die Tür öffnet sich, Romina. Hm. Aber natürlich steht dann auch auf einmal Luke da. Und sie ist dann eher eigentlich so in diesem Zwiespalt. Für was entscheide ich mich? Ja. Entscheide ich mich für den leiblichen Vater meines Kindes und vielleicht irgendwie für Life on the Edge? Ja. Oder entscheide ich mich wirklich für ein wohlsituiertes, gut bürgerliches, aber auch irgendwie langweiliges und vorbestimmtes, fremdbestimmtes Leben?
Genau, also ein Leben, in dem im Prinzip alles, was irgendwie anders ist, was böse ist oder als böse assoziiert wird oder irgendwie stören könnte, ausgegliedert und verdeckt wird. Ne? Also so ist ja auch Luke ein Outsider, ne? Jemand, der auf diesem Jahrmarkt noch überleben kann und da seine Shows macht, aber in diesem gutbürgerlichen Leben eigentlich keine Rolle mehr hat, genauso wie das ganze andere Böse und Dreckige. Und das wird ja im zweiten Teil absolut auf die Spitze getrieben, indem eben dieser der eigentliche Mord an Luke verdeckt wird, ne? Muss ich ja so sagen. Das kann natürlich eine Affektreaktion sein, war wahrscheinlich eine Affektreaktion, aber dass dieser gute, sauber Mann da jetzt als Mörder dasteht, ist natürlich was hier gar nicht passieren kann. Ne? Mhm. Und dann hat man noch die amerikanischen Flaggen dazu, gerade wenn es um seine diese Rede geht, die er da noch hält und so. Ne? Also das ist wirklich genauso dieses typische David Lynch-Thema, was man hier hat im Prinzip. Ne? So. Ja, was hier nochmal rauskommt. Und natürlich diese ganzen sauberen Farben, die Lebensrealität von Avery dann kennzeichnen, das ist klar.
Ja, ich finde es auch ganz interessant, dass auch wir jetzt schon, und ich würde das mal dem fast gesamten anderen Publikum, das den Film sich bisher angeschaut hat, auch unterstellen, dass die, wenn sie die Entscheidungsgewalt hätten, auch sagen würden, na Romina, versuch mal dein Glück mit Luke, bleib nicht bei Kofi. Ja. Dieses Leben, so wie es hier dargestellt wird, ist vielleicht das sicherere. Und ich glaube, das gesamte Publikum, wenn es selbst vor der Wahl stehen würde, würde vielleicht doch das bürgerliche Leben nehmen. Aber irgendwie schafft man es im Sinne des Films, erstmal, dass das Bankrausrauben okay ist, wenn es im Sinne des Kindes ist, wenn das für das Wohl des Kindes ist, dann kann man ruhig mal eine Bank ausrauben. Also hier werden ja auch irgendwie kulturelle Normen umgeschrieben und irgendwie geflissentlich desensibilisiert. Also genau diese Straftaten, die da passieren oder dem Kofi eins überziehen mit dem Maulschlüssel, das hat hier vielleicht schon irgendwas Kathartisches, dass man sagt, ja, das gehört jetzt eben dazu, um wieder für die rechte Welt zu sorgen, dass eben der rechtmäßige Vater mit dem Kind, für das er sich jetzt ganz viel Mühe geben möchte, zwar dafür kriminell werden muss, aber wieder wiederfindet und dass genau dieses Bild dann, wo Luke Rominas Augen zuhält mit dem Motorrad und er sagt dann noch, das Motorrad ist Teil der Familie und das Kind dabei und so weiter. Also sie wird sehr, also eigentlich fast nur auf einer emotionalen Ebene argumentiert.
Ja, aber ich finde es trotzdem interessant, wie hier Empathie geschaffen wird für eigentlich nicht nur Luke, sondern für alle Figuren auf eine Art und Weise. Und ich würde sagen, was dieser Film, was für mich das Hauptthema dieses Films ist, ne, was für mich der Film am meisten rausarbeitet. Und da muss ich mal so ein bisschen darauf zurückkommen, wie ich oder wie wir, ich möchte nicht von wir sprechen, wie ich sozusagen, und ich würde aber sagen, das geht den anderen Menschen, allen anderen Menschen auch so, wie wir eigentlich andere Menschen in unserem Leben wahrnehmen. Teilen wir die nicht auch so ein bisschen in Haupt- und Nebencharaktere ein? In Menschen, die wir besonders interessant finden und Menschen, die wir eher so ein bisschen zur Seite schieben? Und wissen wir aber vor diesem Hintergrund auch eigentlich gar nicht, was in diesen Menschen so vor sich geht oder was für Motivationen die haben und so? Ich würde nämlich sagen, das ist genau das Thema dieses Films. Gerade im dritten Akt wird ja Avery dann zu einer Nebenfigur mehr oder weniger degradiert. Mhm. Man sieht ihn dann zwischendrin, wenn die beiden Jungs erwischt wurden wegen Drogenkonsums, wie er dann auf das Polizeirevier geht und diesen ganz neutralen Blick erstmal hat. Ne? Mhm. Wir haben gar nicht mehr diese Emotionalität, wie wir sie in einem Akt davor haben, wo er die Hauptfigur war. Ne? Wir haben diesen Ausschnitt von ihm. Wir sehen diesen emotionslosen Blick. Das kehrt dann nochmal um, wenn er dann seinem Sohn gegenübertritt und ihn so an die Wand drückt und so. Ne? Aber grundsätzlich bis dahin könnte das eine ganz normale Nebenfigur sein, über deren Hintergrund wir nichts anderes wissen. Man müsste sich mal vorstellen, wie wir in diesen Akt reingehen und den zweiten Akt im Prinzip gar nicht hätten. Wenn der Zeitsprung viel, viel später gewesen wäre, wir würden den gar nicht als Hauptfigur wahrnehmen, als jemand, der Motivation oder sowas hat. Und das ist das, was der Film für mich rausarbeitet. Und vor allem tut er das meiner Ansicht nach auch schon mit seinem ersten Shot, dieser Longshot. Und da kommt dieser, wie hast du es genannt, Death, dieser
Kugel. Ach hier, Globe of Death.
Globe of Death ins Spiel. Wir folgen die ganze Zeit Ryan Gosling, dem Hinterkopf von Ryan Gosling, wenn man so möchte. Ne? Wie er so ganz langsam da hingeht zu den Motorrädern. Und dann fahren diese drei Motorräder da rein. Wir haben diese drei Figuren, Charaktere, die da drin sind. Und wir können irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, wer jetzt eigentlich noch Ryan Gosling ist und wer nicht. Das vermischt sich. Man müsste sich mal vorstellen, wenn wir danach einfach einer anderen Figur folgen würden und wir würden die Geschichte von Ryan Gosling gar nicht mitbekommen, sie würde trotzdem stattfinden, aber eine andere Figur hat dann natürlich andere Motivationen, andere Charakterzüge und so weiter.
Okay. Das ist eine gute Argumentation. Allerdings ist die Rollenverteilung im Globe of Death völlig klar. Also es gibt die zwei, die quasi um den Äquator fahren.
Ach echt, ja.
Und der eine muss die immer kreuzen. Und das, ach so, ist der Star. Die anderen fahren einfach nur hinter sich her.
Ja.
Und Luke ist quasi der die immer kreuzt und kreuzt und kreuzt und Weg zwischen denen durchfinden muss.
Ach so.
Und quasi die Hindernisse immer überwinden.
Okay, alles klar, ja.
Deswegen war auch er so dieser Star, von dem dann letztlich Autogramme gewollt, weil er dann immer quasi diese Todessehnsucht hat, immer wieder in diesen Globe zu gehen, sage ich mal, das Leben hier herauszufordern.
Genau, also wir wissen das natürlich, wenn wir wissen, okay, Ryan Gosling fährt immer die Vertikale
und die
Horizontale sozusagen und die anderen, ne? Aber als einzelne Figuren sind die ja nicht mehr erkennbar sozusagen. Mhm. Also Gesichter sind nicht mehr erkennbar und sie werden ja auch, diese drei Figuren werden ja auch dann gleich gemacht, kurz vorher, wenn der Helm aufgesetzt wird, ne? Also vorher haben wir diesen blonden Kopf, diesen Hinterkopf, blonder Hinterkopf gefärbt, das sagt schon so ein bisschen was aus irgendwie, ne? Wir können schon so ein bisschen irgendwie nicht erahnen, aber uns unsere Gedanken machen, was da für ein Mensch dahinter stecken könnte. Dann wird der Helm aufgesetzt, sie werden gleich gemacht und dann geht's in diesen Globe of Death rein. Ja, das wusste ich nicht, dass sie
das ist super interessant. Gibt's wirklich. Ich weiß gar nicht, ob da sowas in Deutschland inzwischen verboten ist. In anderen Ländern gibt's das noch, kann man auf YouTube sehen. Ja. Ist einfach super gefährlich. Und umso kleiner, und das war wirklich im Film ein kleiner Globe, umso gefährlicher und umso höher ist natürlich die Taktfrequenz, dass man sich da irgendwie um die eigene Achse windet. Es gibt vielleicht noch irgendwelche Zirkusfamilien, die das hier in Deutschland haben, da muss der, glaube ich, aber größer sein. Und ich weiß nicht, ob dann irgendwie hier der TÜV mitspielt und so weiter, weil es ist wirklich gefährlich. Also da passieren auch Unfälle und da sterben Leute. Ja. Aber das trifft ja auch schon eine Aussage für den Film und für unsere Person, die dadurch wirklich berühmt geworden ist und das wirklich wahrscheinlich in Perfektion beherrscht.
Genau, aber nur um diese Aussage zu unterstreichen, dass sozusagen Leben der Nebenfiguren in diesem Film auch weitergehen. Mhm. Und wir immer sozusagen, also dass sich diese Nebenfiguren, die wir hier haben, nicht um die Hauptfiguren kreisen, sondern ihre eigenen sozusagen Lebensgeschichten haben. Mhm. Plötzlich sitzt im dritten Akt dann noch eine Tochter da am Tisch bei Kofi und Romina. Ne? Und wir wissen gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Da ist wahrscheinlich zwischendrin auch eine ganze Menge passiert irgendwie. Ne? Aber was da passiert ist, wie das passiert ist, das kriegen wir alles nicht mit. Das ist aber so ein Element, was dann einfach eigentlich ohne Not reingesetzt wird. Aber wenn man dieser Interpretation folgt, macht es dann irgendwie, glaube ich schon, also für mich zumindest Sinn.
Ja, ist ein bisschen wie bei Pusher.
Ich wollte das gerade, ich habe hier als Beispiel Pusher stehen, ja, nur dass bei Pusher ist es halt so, dass genau das, was hier gemacht wird, in drei Filme gegliedert ist. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist es das gleiche Prinzip.
Ja. Das stimmt. Die Filme sehen sich schon ähnlich. Mir kam öfters mal der Gedanke, ich habe mir jetzt nicht zu Ende gedacht und habe auch nicht aufgeschrieben, aber so ein bisschen, es geht hier auch um Menschen, die so ein bisschen abseits der Gesellschaft, total isoliert, eben in diesem Place Beyond the Pines leben und da so ein bisschen ihr eigenes Leben führen. Aber darum geht's in dem Film gar nicht. Der Film bleibt eben wirklich immer bei den Figuren und auch ganz, ganz eng dran, wie es die Kamera auch schon in weiten Teilen vermittelt. Und schafft ja durch die Kartografie des Films, die der Film eben in seiner Räumlichkeit dem Publikum vergegenwärtigt, und eben auch durch dieses gesamte Lokalkolorit, also diese Stimmung des Ortes, eben durch Bild, durch Ton, durch Figuren und so weiter und so fort, schafft der Film dann in seinen Akten wiederum eine Kohärenz. Auch natürlich, also in seiner Welt, wir bleiben ja immer eigentlich in diesem Ort, Schenectady.
Irgendwie so.
Irgend so eine kleine, keine Ahnung, Kleinstadt, die irgendwie, ja, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, von sonnendurchschienenen Wäldern. Dort scheint es eigentlich ganz idyllisch aussieht. Der urbanisierte Raum ist eigentlich relativ zweckdienlich. Es gibt Straßen, es gibt irgendwelche Betriebe, es gibt irgendwelche Schreinereien, es ist eben Industrie angesiedelt. Das weiß ich jetzt nicht, aber die in den USA eine Rezession erfährt, eben kein Silicon Valley. Es gibt irgendwie kleine Shops, es gibt eine Crossstrecke, es gibt Werkstätten, Kirchen und so weiter und so fort. Das Ganze ist also sehr provinziell und wirkt sehr klein, profan.
Ja.
Und es gibt auch wenig Bezüge oder Intertextualitäten, die Stimmung und die Denkart des Films irgendwie verfremden könnten. Also ist wirklich ein relativ, in seiner Lesart ein relativ einfacher, direkter Film, der in seiner Darstellung so direkt und so explizit ist, dass, glaube ich, fast kaum irgendwas fehlkonnotiert oder verfremdet werden könnte in seiner Lesart.
Wahrscheinlich, ja.
Genau, also der Film hat jetzt auch irgendwie keinen globalen Anspruch oder irgendwie keine großartigen Verweise auf Themen oder auf weltpolitische Themen, außer eben diejenigen Themen, die genau diesen Ort tangieren, die eben diese Figuren tangieren, die dort irgendwie für ihr Auskommen sorgen müssen. Es gibt natürlich auch irgendwie Korruption. Man lebt in diesem vernachlässigten ländlichen Teil. Es gibt wenig Arbeit. Abseits der irgendwie Städteschluchten Amerikas also finden hier einfach nicht statt. Man sieht eben nicht diese ganzen Großstädte, in dem zum Beispiel der Gangsterfilm angesiedelt ist, sondern das bleibt hier alles wirklich in diesem eben ländlichen, bewaldeten Raum. Genau, bringt auch eine gewisse Poetik mit sich, ist ganz schön, ist irgendwie ein unschuldiger Ort, der sich, ja, vielleicht zumindest seine gemütliche Bescheidenheit bewahren konnte, dass da eben eine Tragödie passiert, macht das Ganze irgendwie umso melancholischer, wenn man so vor seinem eigenen inneren Konzept zum Film darüber reflektiert, was dort eigentlich passiert, aber wie schön, dass dort eigentlich alles dargestellt wird. Vielleicht soll das beim Publikum auch assoziieren, dass eben dieses Kleinod mit diesen Menschen und so weiter eben nicht verkommen darf. Und das ist, glaube ich, auch dann das Motiv im zweiten Akt von Avery, der sich dort wirklich gegen eigentlich, sag mal, für die Örtlichkeit Großmacht durchsetzen muss und das auch relativ intelligent schafft, indem er sich auch dann als Staatsanwalt etablieren lässt.
Genau. Das Bundesstaat ist New York übrigens sogar, habe ich gerade nochmal gelesen.
Okay.
Also ganz, ganz große Nummer, ja.
Ich hatte gerade schon Zweifel, als ich gesagt hatte, wenn er Kanadier ist, der Derek ist hier in France, dann könnte das vielleicht sogar auch in Kanada spielen. Da war ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das USA oder Kanada ist. Ja. Aber wenn es USA ist, dann ist meine Erzählung jetzt auch kohärent. Dann passt das.
Man hat ja auch die US-Flaggen dann hier zwischendrin nochmal und so. Also
stimmt.
Ja, alles gut. Ich weiß nicht, ob du noch groß was hast. Ich hätte noch eine letzte Frage. Dann wäre ich für meinen Teil durch an dich. Um mal das Pudels Kern so ein bisschen anzufassen, beziehungsweise den Titel. Was ist denn dieser Platz hinter den Pinien für dich?
Also so plastisch, wie das vermuten mag, dass es einen Ort gibt, eine Stelle gibt, hinter den Pinien oder Lärchen, oder ich weiß gar nicht, was Pines letztendlich sind. Ist es, glaube ich, nicht. Also für mich ist der Place Beyond the Pines für mich persönlich ein Gefühl. Ein Gefühl, dass der Film eben durch die Kartografie des Ortes, eben durch dieses Lokalkolorit und auch durch diese Melancholie in jeder Facette dem die Filmkunst zur Verfügung steht, etablieren kann. Sei es durch Stimmung, durch Räume, durch Musik, durch Personen und deren Emotionen. Es gibt immer so einen Schwermut verbunden mit einer Hoffnung. Und das Ganze sorgt für mich, wenn ich an diesen Place Beyond the Pines denke, für dieses sonnige Gefühl, in dem eine Tragödie passierte, die super, super schade war und so schön hätte werden können. Und sich dann aber in zwischenmenschlichen Beziehungen verzwickt, die jetzt auf den zweiten, dritten Akt hinlenken, der für mich aber gar nicht so wichtig ist. Also der Place Beyond the Pines, das ist für mich der erste Akt. Luke auf der Motocross, glücklich mit Romina und Jason irgendwo im Trailer. Das wäre für mich der ideale Place Beyond the Pines. Und so eben das Luke dann eben so tragisch zu Tode kommt, auch dann wirklich noch so diesen leeren Blick des Todes offen in die Kamera mit dieser Blutlache, die immer größer wird, als dann Avery aus dem Fenster rausschaut, wird das Ganze natürlich noch fühlbarer, noch haptischer und sorgt dafür, dass das schon ja so ein Herzschmerztitel ist, A Place Beyond the Pines. The Place Beyond the Pines klingt sehr malerisch, sehr, sehr, sehr harmonisch, sehr idyllisch, ist aber doch eigentlich eine relativ traurige Geschichte. Vor allem eben der erste Akt. Ja. Siehst du das? Gibt's für dich diesen The Place?
Nee, nicht diesen einen. Es gibt mehrere Interpretationsmöglichkeiten, hätte ich jetzt gesagt. Also ganz basal könnte man erstmal sagen, das ist der Ort, an dem sich das Ganze abspielt. Aber das hat sich ja auch bei dir schon angedeutet, dass vielleicht auch so wie das, was hätte sein können, was sozusagen, oder die Zukunft, die wir nicht sehen, die sich in gewisser Weise abspielen könnte, die noch verborgen ist durch die Bäume sozusagen. Ne? Ich hätte es jetzt mit meiner Interpretation, die ich hier dargelegt habe, noch so gedacht, dass sich hinter den Pinien vielleicht die wahre Motivation, das wahre Ich irgendwo eines Menschen versteckt. Ne? Was wir nicht sehen können, was wir nie sehen können, weil wir können uns ja nur auf unser eigenes Bewusstsein verlassen. Ja. Das hätte ich jetzt noch angebracht. Aber das ist klang nicht schlecht, was du gesagt hast.
Ja, wie gesagt, aber genau das, wie ich es gerade versucht habe zu erklären, ist auch der gesamte Film. Ich blende da wahrscheinlich Akt 2 und 3 zu sehr aus, weil, ja, für mich, sage ich mal, die Stimmung im ersten Akt einfach das Ausschlag, also bräuchte nur den ersten Akt. Nach einer Dreiviertelstunde, Film zu Ende. Ich möchte dann vielleicht noch den Sohn sehen, wie er auch auf dem Motorrad von Dan sieht. Das ist irgendwie eine schöne Parallele. Die dann auch wieder so dieses Rührselige hat und das eben auch so für so ein bisschen Selbstvergessenheit sorgt. So, man lässt sich völlig drauf ein und lässt, sage ich mal, seine emotionale Welt in der Realität so ein bisschen sein und gliedert sich oder findet den Weg in diesem Film auf eine ganz fantastische Ebene hinein, auch über Luke hinweg. Also auch, ich kann dann auch Akt 2 und Akt 3 connecten, das ist gar kein Problem. Ist überhaupt nicht störend. Aber ja, der erste Akt ist eigentlich der, warum der Film heute hier liegt.
Ah, alles klar. Okay, gut. Ich fand alles interessant an dem Film. Sehr, sehr, also sehr toller Film im Großen und Ganzen. Das klingt jetzt schon so ein bisschen nach Abschluss, aber willst du noch was loswerden? Willst du noch was sagen? Wie sieht's denn aus? Ich kann es auch schnell versuchen
zu beantworten. Also ich hätte noch so ein bisschen was. Es ist jetzt abends, wir treffen uns abends und wir haben noch so ein bisschen was vor und es ist gleich 21 Uhr und dann kommt hier im wahrsten Sinne des Wortes so langsam die Kavallerie.
Ist eine laute Klinge. Die
dann, und möchte losbrechen. Ja. Deswegen, also ich hätte noch so ein bisschen was, ich weiß aber nicht, ob wir uns jetzt nicht...
Soll ich es kurz beantworten,
doch, falls es Fragen sind? Oder im Kreis drehen würde. Eine Frage hätte ich noch. Ich hatte ja diese Selbstvergessenheit erwähnt, dass man wirklich im Duktus des Films versinken kann, dass man sich davon manipulieren lassen kann und in dieser ganzen romantischen und schwermütigen Illusion des Films verharren kann oder auch hängen bleiben kann. Schafft der Film die Selbstvergessenheit auch bei dir? Hast du da auch irgendwie so dieses wehmütige, schwer melancholische Gefühl?
Schwermütiges, melancholisches Gefühl.
Also diese Schönheit der Tragik. Verbunden mit einem Score, also von Ennio Morricone gibt es hier Nina Nonna per noch irgendwas. Mhm. Aus dem Film Mama di Cuore oder sowas. Auch ein sehr alter Film, der da nochmal irgendwie den Weg, also der Soundtrack mit reingefunden hat. Oh. Und dann am Ende nochmal Bon Iver. Das ist Pathos.
Ach, Iver spricht man das aus?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich hätte jetzt gesagt Bon Iver.
Ich dachte Bon Iver. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Also in einer gewissen Weise schon. Wobei das bei mir eine gemischte, ambivalente Rezeptionserfahrung war. Weil der Film ja damit spielt, dass wir auf der einen Seite diese ganzen Figuren, die Motivation und so weiter, ich habe es schon gesagt, Motivation und so bekommen und auch emotional mit den Figuren mitfühlen können. Auf der anderen Seite aber die ganze Zeit dann auch mitbekommen, was für ein Lügenkonstrukt sich hinter diesem ganzen Mord dann aufbaut. Und dass man ja auch so ein bisschen weiß, dass man einen Wissensvorsprung vor den Figuren hat, gerade vor den Kindern dann oder den Jugendlichen dann. Ne? Von daher ist es so ein Zwischenraum zwischen Emotionalität und ich hoffe oder weiß eigentlich mehr und versuche irgendwie, das ist so ein bisschen vielleicht die Krankheit, die ich habe, weil ich auch schon Filmanalyse einfach so oft gemacht habe, dass ich dann auch versuche, Hinweise darauf zu finden, die ich dann irgendwie hier in logische Argumentation reinbringen kann vielleicht auch. Ne? Ja. Also es ist immer so ein bisschen, gerade beim zweiten Gucken ist es dann immer distanzierter, beim ersten Gucken war das war ich noch näher involviert oder konnte mich selbst vergessen, sozusagen, wenn man das so sagen will. Ja.
Okay. Ja, man hätte jetzt nochmal irgendwie über die Jungs sprechen können, wie die mit dem Vermächtnis der Eltern, der Väter umgehen. Aber vielleicht verschiebt man das auf irgendein Special oder so, wenn es nochmal irgendwie um Highlights geht und so weiter und so fort. Gucken wir mal. Ja. Aber soweit wäre ich jetzt erstmal am Ende. Ich denke, wir haben das alles jetzt ausschweifend erstmal euch näher bringen können. Ich denke mal, das war ein ganz guter Talk. Und ich wäre hiermit am Ende.
Gut, dann sind wir fertig. Wie gesagt, ich fand den Film ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass ich den sehen durfte, das mitgebracht hast. Ich fand es sehr, sehr schön, den zu sehen. Und freue mich jetzt aber auch auf das nächste Mal.
Ich bin super gespannt.
Du bist super gespannt. Ja. Den nächsten Film habe ich im Prinzip, ich habe super Bock darüber zu reden, habe ich in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteased. Mhm. Ganz kurz und schmerzlos. The Quick and the Dead von Sam Raimi.
Wir sprechen beim nächsten Mal. Sehr schön. Ja.
Kennst du?
Kenn ich schon. Haben wir schon mal gemeinsam, glaube ich.
Ach, haben wir schon mal gemeinsam
geguckt. Ja. Okay, alles klar. Super gerne. Cool.
Genau. Ja, ich freue mich da extrem drauf, weil der super interessant ist aus verschiedenen Perspektiven, glaube ich. Und bin sehr gespannt, was du dazu denkst und wie wir hier auf den Nenner kommen.
Irgendwie. Schön. Na? Sehr schön. Dann beschließen wir es für heute.
Wir beschließen es für heute.
Es hat mich sehr gefreut, mit dir über The Place Beyond the Pines zu sprechen.
Mich ebenso.
War mir wie immer eine Ehre.
Ja. Für mich auch. Genau, damit bleibt es uns Tschüss zu sagen. Die nächste Folge wird nicht direkt nächste Woche kommen, das kann ich schon sagen.
Machen wir mal ein bisschen Urlaub.
Genau, allein weil, also ich bin nächste Woche nicht verfügbar. Müssen wir mal gucken, ob wir das relativ schnell danach vielleicht raushauen. Mal gucken, wann wir die Zeit finden. Bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl. Ciao.
Macht's gut.